Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 145. Ausgabe von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite befinden sich Pascal.
Moin moin.
André.
Hallo.
Und unsere wundervolle Gästin, die Miri.
Hi.
Miri, du schreibst ja für Movie Break und bist auch horroraffin. Kannst du vielleicht den Zuhörern, um dich so ein bisschen vorzustellen, kurz erklären, woher deine Leidenschaft für Horror herkommt, wie intensiv sie ist und ob sie sich auch auf deine Arbeit bei Movie Break auswirkt?
Okay, genau. Ich heiße Furuha auf Movie Break und da schreibe ich auch Kritiken, aber jetzt gar nicht so viel für Horrorfilme. Obwohl meine Affinität eigentlich recht früh angefangen hat. Also meine Mutter guckt auch unheimlich gerne Filme und da haben wir schon sehr früh sowas wie The Ring oder The Grudge geschaut. Ich kann mich noch erinnern, das haben wir mal zu Silvester geschaut und dann mussten wir abbrechen, weil ich das so gruselig fand. Da war ich, keine Ahnung, 11 oder so, je nachdem, wann das da rauskam.
Wow.
Sonst muss ich gestehen, dass mir viele Klassiker fehlen. Also ich habe jetzt neulich das erste Mal Nightmare on Elm Street geschaut. Es tut mir leid, dass es so spät geworden ist, aber besser jetzt als nie. Und sonst bewege ich mich da eher so Richtung asiatischen Horror. Also das finde ich immer selbst am gruseligsten. Oder sowas wie der Exorzismus von Emily Rose. So mit Slashern, das finde ich halt nicht so gruselig. Das ist eher immer so dieser Terror, der so drunter liegt, auch bei The Witch oder so, bei Sinister, wo halt nicht wirklich viel passiert, aber man hat dann trotzdem irgendwie danach Angst.
André, du hast doch heute uns was geschickt. Du hast doch rausgefunden über so eine Webseite, dass Sinister tatsächlich der gruseligste Film der Welt ist, erklär mal kurz.
Ja, das war eine Studie. Da haben sie im Grunde gemessen anhand von den Jumpscares und überhaupt den verschiedenen Horroranteilen in diversesten Filmen. Ich weiß gar nicht, wie viel sie insgesamt getestet haben, aber die haben dann so die Top 30 veröffentlicht quasi. Und anhand der Scares haben sie berechnet, wie bei dem Testpublikum, wie hoch die Herzfrequenz und der Puls halt schlägt und wie hoch der geht oder in welche Frequenz der hochgeht im Vergleich zu den Scares eben. Und da hat Sinister tatsächlich Platz 1 belegt, weltweit. Also Sinister hat auf die Laufzeit den höchsten Scare-Faktor bringt halt die Leute am meisten in Wallung offenbar. Ich glaube, Platz 2 war Insidious der erste. Und dann ging es weiter runter. Also auch Sachen dabei wie Exorzist 3, natürlich auch mit dem legendären Scare in dem Hallway da, in dem Flur.
Ja.
Sinister war tatsächlich auf Platz 1.
Ja, es hat mich jetzt fast dazu bewegt, den mal bei uns auch auf die Liste zu packen. Aber Miri, falls du tatsächlich Horrorfilmklassiker nachholen willst, dann kannst du begleitend dazu natürlich auch unseren Podcast hören. Der ist tatsächlich sehr hilfreich dabei.
Natürlich. Genau, also die Liste ist lang. Also da muss ich noch einiges nachholen. Aber ich finde es auch richtig gruselig, wenn sich Personen anders bewegen, als sie sich bewegen sollten. Also wenn irgendwas krabbelt oder irgendwie die Arme sich in irgendwelchen Winkeln bewegen, das ist der absolute Horror für mich. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber ja.
Ja, also Grudge und Co., ja?
Meinst du? Mhm. Ja, auch diese Geräusche dazu, das ist einfach, da bin ich raus, da habe ich so Angst.
Dann bitte nie zum Physiotherapeuten gehen. wir haben ja heute einen Film dabei, also zwei Filme, die wir besprechen, und zwar die beiden The Strangers-Filme. Und die bilden ja letztendlich nochmal ein ganz eigenes Subgenre, also nicht die beiden Filme allein, aber sie sind Teil eines Subgenres, und zwar vom Home Invasion Thriller oder vom Home Invasion Horror. Und da mal die Frage an euch, das ist ja so ein bisschen das Thema, vor dem viele ja auch privat Angst haben, wenn das Böse in die bekannte und vermeintlich sichere Umgebung eindringt, zum Beispiel eben in die eigenen vier Wände, löst es ja noch mal so ein bisschen einen gewissen anderen Horror aus, weil er irgendwie realistischer ist in dem einen Sinne, aber auch einfach, weil er so sehr in die Privatsphäre eindringt. Und da gibt's ja auch schon eine längere Historie von solchen Filmen. Also ich erinnere mich da an Wait Until Dark mit Audrey Hepburn, habe ich letztes Jahr mal gesehen, oder Straw Dogs und ein paar modernere Sachen wie Funny Games, ist, glaube ich, so ein bisschen die Speerspitze, würde ich mal sagen, des Genres, aber auch Sachen wie Inside, letztendlich auch The Purge oder Your Next, sind alles Filme, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und teilweise sind es ja auch Slasher, die letztendlich, wenn man allein an Halloween denkt, ist es ja auch eine Aneinanderreihung von Home Invasions, die Michael Myers da quasi durchführt. Aber wie geht's euch da? Ist es diese Thematik an sich, die in solchen Filmen präsentiert wird, etwas, was euch Angst macht oder eher nicht, Pascal?
Doch, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall einer der Punkte, der dann auch dafür sorgt, dass zumindest für mich die Filme so effektiv sind. Einfach, weil, wie du gesagt hast, es ist einerseits ein realistisches Setting in der Hinsicht, dass es etwas ist, was einem tatsächlich passieren kann. Jetzt natürlich, ne, je nachdem, nach der Situation, wie man, wo man wohnt, aber auch vielleicht, wo man Urlaub macht, ist jetzt ja hier auch bei dem besprochenen Film zum Beispiel der Fall, ist das etwas, was, ja, wo ich definitiv direkt mitfühlen kann, mitfiebern kann. Und wie du gesagt hast, dieser Eingriff ins, oder dieses Eindringen ins Private ist halt auch nochmal etwas, was es so ganz speziell unangenehm macht einfach. Ich meine, ich weiß jetzt, bei mir wurde zum Beispiel noch niemals eingebrochen, aber die allein, jetzt unabhängig davon, dass mir jetzt jemand nach dem Leben trachtet, ist die Vorstellung, dass jemand überhaupt in meine Wohnung einbricht, wenn ich jetzt hier bin oder nicht, schon sehr fürchterlich. Und ja, da ist der Horror, ohne dass ich ihn jetzt schon mal selbst durchlebt habe, aber trotzdem sehr nachvollziehbar. Und deswegen funktioniert das in diesen Filmen, wenn sie dann das schaffen, das gut rüberzubringen, für mich immer sehr gut.
Wie sieht's bei dir aus, Miri?
Ich find's auf jeden Fall unangenehm. Angst ist jetzt so eine Sache. Also klar, wenn dann wirklich mal jemand in meiner Wohnung steht mit der Maske, dann hätte ich natürlich Angst. Aber ich find's einfach nur unangenehm. Aber ich genieße auch so ein bisschen diesen Terror, den man dabei empfindet. Dieses laute Türen knallen, die Musik oder halt auch einfach gar keinen Ton. Also man sieht die Person dann einfach nur im Hintergrund oder so. Das finde ich ganz spannend. Ich weiß, ich hatte jetzt neulich auch diesen Film I See You gesehen. Und da wurde ja irgendwie das vorgestellt, dieses Frogging, dass Leute einfach irgendwo einbrechen, dann dort wohnen, Sachen bewegen, halt niemanden umbringen. Das finde ich auch ganz gruselig. Also mir vorzustellen, dass wenn ich jetzt auf Arbeit gehe, dass dann hier irgendjemand unterm Tisch hervorkommt und dann hier in meiner Wohnung lebt, das ist schon echt unangenehm, aber es ist jetzt nicht das Genre, was mir am meisten Angst macht.
Herr Hecker ist ja großer ICU-Fan, ne?
Ich fand den großartig, ja. Hab mich auf dem Filmfest damals echt geflasht.
Und wie sieht's generell mit Home Invasion aus?
Wir hatten übrigens auch zu dem Frogging, hatten wir auch mal beim Ende mit Schrecken-Podcast auch eine Folge, ne? Also es ist ja wirklich tatsächlich, da gibt's ja unfassbar viele Fälle, die man danach recherchieren kann. Auch in Japan gab's das wohl ganz oft, dass eben Leute sich woanders eingenistet haben. Und teilweise waren die halt obdachlos und haben sich einfach dann bei anderen Leuten irgendwo im Schrank eingenistet, teilweise über Monate unbemerkt. Finde ich auch total skurril.
Boah, da muss ich immer an diesen gruselig. Koreanischen Film. Hast du noch Doorlock in Erinnerung, wo der Typ
den habe ich nicht gesehen.
Achso, der Bösewicht quasi bei der einen Frau in diese kleinen Wohnung die ganze quasi immer nachts dort einbricht und dann dort schläft und im Bett und auch das Bad benutzt und sowas alles.
Den haben wir beide, glaube ich, gesehen, ne?
Ja, ja.
Aber der bei Parasite gut, ja. Ist es ja auch so ähnlich. Also die wohnen ja dann auch in dem Haus, das ihnen nicht gehört, kurze Zeit.
Ja, stimmt. Passt da auch zu.
Aber das Motiv ist auf jeden Fall echt weird, ja. Ansonsten generell Home Invasion, ich bin da bei Pascal, ich finde auch die Vorstellung generell halt davon, dass jemand einfach in deine Privatsphäre halt natürlich eindringt, ist einfach generell unangenehm und unheimlich möchte man natürlich nicht haben. Generell als Filmgenre ist es halt ein sehr zweischneidiges Schwert bei mir. Ich mag an sich das Genre, aber es muss auch gut gemacht sein. Weil das größte Problem, was ich meist mit Home Invasion habe, ist, wenn dann die Regie einfach auch keine Ahnung hat oder das Drehbuch keine Ahnung hat, was man aus der Situation macht. Weil man hat dann oft doch einen begrenzten Platz natürlich, wenn es nicht gerade irgendwie Home Invasion in einer Villa ist. Und oftmals führt dann die Limitierung der Szenerie dazu, dass der Film dann oft gar nicht so spannend ist, wie er sein könnte, weil sie einfach aus der Situation nicht genug rausholen können. Das ist immer bei mir so ein bisschen die Downside. Zum Beispiel der erste Purge ist bei mir so ein Thema, den finde ich leider echt sehr schwach.
Ja,
insgesamt, weil er einfach aus der Situation nicht genug rausmacht. Das liegt aber auch noch dann zusätzlich noch an der Purge selbst, ne, weil er einfach von der ganzen Thematik nicht viel zeigt. Aber ja, also man muss bei Home Invasion filmisch gesehen, muss man da einfach auch was rausholen können, verstehen, wie man das schafft. Zum Beispiel bei mir, positives Beispiel ist einfach mal, war bei mir Hush, oder Still heißt der auf Deutsch, von Mike Flanagan, wo ein Killer bei der Taubstummen einbricht, ne, und sie hört und sieht ihn halt nicht. Das fand ich halt richtig, richtig spooky. Aber ansonsten ja, also generell vom Prinzip her finde ich das schon sehr, sehr ein spannendes Feld.
Ich glaube, auf die Thematik, die du gerade eingeworfen hast, werden wir, glaube ich, zufällig auch bei The Strangers nochmal zu sprechen kommen, weil das ja tatsächlich auch ein Kandidat dafür ist, der eben vermutlich vielleicht nicht über die volle Laufzeit sein Potenzial ausnutzt, aber dazu gleich mehr. Wir hören erstmal kurz in den Trailer zu The Strangers aus dem Jahr 2008 rein.
I just want to tell you something.
What do you want to tell me?
You are my girl.
I love you, Jimmy.
What is that?
It's okay, there's nothing here. I haven't heard a dog bark or a car pass. Nothing.
What is it?
It's my phone.
Oh my God.
We gotta get out of here. Then open the door and I just want you to run, okay?
Because you were home.
Und anschließend direkt die harten Fakten zum Film. Auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von 3,1 von 5. In der IMDb 6,2 von 10. Ist, warum auch immer, ab 18 Jahren freigegeben. Und ist am 20.11.2008 in den US-Kinos gestartet, hat knapp 9 Millionen Dollar gekostet, war ein riesiger Hit, hat 80 Millionen Dollar eingespielt, auch viel über DVD später noch reingeholt. Regie geführt hat Brian Bertino, der hat auch noch The Monster mit Zoe Kazan gedreht, den fand ich so lala. Und André, du hast, glaube ich, jetzt gerade ganz frisch deinen neuen Film The Dark and the Wicked gesehen, ist das richtig?
Ja, der lief gerade im Rahmen vom Sitges Filmfest in Spanien und da hatte ich einen Online-Zugang und es ist halt hat er mal was ganz anderes gemacht, ein übernatürlicher, ja, geht fast schon Richtung Hereditary, also eigentlich Familiendrama gemischt mit Horror, übernatürlich gespickt, wäre sehr düster, aber auch sehr langsam, hat er mal was ganz anderes probiert.
Aber gut?
Überdurchschnittlich solide. Ich war nicht komplett abgeholt, weil er auch da wieder, ich muss jetzt einen kurzen Spoiler schon mal zu The Strangers machen, was seine Meinung angeht. Quasi, er hat denselben Fehler quasi gemacht wie in The Strangers, obwohl es quasi über 10 Jahre oder ja, dazwischen liegen. Er hat auch sein Setting limitiert. Es geht quasi um einen Mann, der im Sterben liegt und die Familie versammelt sich in seinem Haus, um die letzten Tage mit ihm zu verbringen und dann passieren halt skurrile Dinge. Und auch hier limitiert er halt das Setting sehr und kann dann eben nicht über die ganze Laufzeit eben das aufrechterhalten und das Setting ausnutzen. Und das fand ich eben bei The Strangers auch, da kommen wir später drauf. Und das hat er im neuen Film auch wieder nicht geschafft. Also hat er quasi ein altes Rezept quasi erneut so ein bisschen, ich möchte nicht sagen vergeigt, aber hat er nicht ganz ausgeschöpft. Das war das Problem, fand ich. Ansonsten aber kann man sich den gut angucken. Hat ein paar echt, echt krasse Scares, ja, und ein paar echt heftige Bilder.
In der Besetzung finden wir Liv Tyler wieder, die Tochter von Aerosmith-Sänger Steven Tyler, aber auch vor allem bekannt natürlich als Cast-Mitglied von aus der Lord of the Rings-Saga. Armageddon kennt man sie hier zuletzt auch in Ad Astra zu sehen. Und Scott Speedman haben wir dabei, den kennt man aus der Underworld-Reihe und aus Dark Blue beispielsweise. Und ja, viel mehr braucht man zum Cast nicht sagen, weil es tatsächlich gar nicht, der Cast gar nicht so umfangreich ist, wie wir gleich noch feststellen werden. Doch bevor wir das tun, Pascal, erzähl doch mal unserer Hörerschaft, worum es in The Strangers geht.
Kristen und ihr Freund James haben den Abend auf einer Hochzeit von Freunden verbracht und möchten jetzt im Ferienhaus von James' Eltern die Nacht verbringen. Die Stimmung ist hundsmiserabel, nachdem James Kristen auf der Hochzeitsfeier einen Antrag gemacht hat und sie diesen ablehnte. In der irrigen Annahme, dass dies der Tiefpunkt des Abends gewesen ist, möchten beide den Abend ruhig ausklingen lassen. Dieses Unterfangen wird jedoch durch drei maskierte Fremde unterbunden, die beginnen, das junge Paar auf perfide Art und Weise zu terrorisieren.
Ich finde, das hast du wunderschön formuliert. Das ist eine deiner schönsten Inhaltsangaben bisher gewesen.
Vielen Dank.
Ja, der Film beginnt natürlich mit einer, wir kennen es ja aus so vielen Filmen, sei es als markantestes Beispiel ist, glaube ich, immer The Texas Chainsaw Massacre, aber ein Film, der angeblich auf einer wahren Geschichte basiert. Das ist natürlich bei so einem Film wie The Strangers komplett random, weil natürlich gab es sowas irgendwo, schon mal irgendwo auf der Welt, ist das schon mal irgendwelchen Leuten passiert, garantiert. Dafür ist das Ganze, was da gezeigt wird, einfach noch zu beliebig, würde ich mal behaupten. Und Regisseur Brian Bertino hat selber gesagt, dass es teilweise auf einer Kindheitserfahrung von ihm beruht, dass eines Abends ein Fremder bei ihm an der Tür geklingelt oder geklopft hat und nach einer Person gefragt hat, die dort gar nicht lebt und dann einfach weggegangen ist und sich ein paar Tage später herausgestellt hat, dass diese Person wohl bei Nachbarn dann eingebrochen ist oder dort eingedrungen ist ins Haus, und daraus hat er dann angeblich diese Geschichte gemacht. Was ich sehr interessant finde, ist tatsächlich, da habt ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt so drauf geachtet, ich habe, nachdem ich das gelesen habe, dann nochmal mir die Opening Credits angesehen, und es ist tatsächlich sehr interessant, dass er ja so ein paar Gebäude, Häuser zeigt zu Beginn, und das sind tatsächlich Häuser, die sehr, sehr stark berühmten Horrorfilmen Vorbilder nachempfunden sind. Zum Beispiel gibt es da ein Haus, was so aussieht wie das aus Texas Chainsaw Massacre. Eins sieht eins zu eins so aus wie das Haus aus Nightmare on Elm Street. Es gibt ein Haus, das sieht aus wie Halloween. Und eins, das hat zumindest die Fenster von Amityville Horror. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen interessant. Also wer den Film jetzt vielleicht gerade noch nicht gesehen hat und jetzt erst guckt, weil er den Podcast von uns hört, achtet mal am Anfang drauf. Ist tatsächlich ein ganz netter Zufall. Kein Zufall ist, dass der Film uns zu Beginn mehr oder weniger das Ende zeigt, als sozusagen die Kinder das Resultat der von Pascal beschriebenen Nacht in dem Haus finden. Und der Film wird uns nun zeigen, was auf dem Weg dorthin geschah. Und Pascal hat es eben schon gesagt, wir haben Kristen und James, die zumindest theoretisch zu Beginn des Films noch wie ein Paar wirken. Ja, sie kommen gerade von einer Hochzeitsfeier zurück, um die Nacht dann in dem abgelegenen Haus der, von wem war das Haus noch, Pascal? Von James' Eltern?
Genau, ich glaube von James' Eltern das Ferienhaus, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, und man merkt aber, dass zwischen den beiden irgendwas vorgefallen ist. James hat tagsüber das Anwesen romantisch vorbereitet, da sind überall Rosenblüten, da sind Kerzen aufgebaut, der Plattenspieler steht, Sekt ist kalt gestellt und der Tisch ist gedeckt, aber scheinbar gab es irgendeinen Streit aus irgendeinem Grund, denn James ruft auch kurz nach der Ankunft dort in dem Haus seinen Kumpel Mike an und bittet darum, am nächsten Morgen so schnell wie möglich abgeholt zu werden, und dadurch erfahren wir auch so ein bisschen, dass Kristen und James das Anwesen wohl nicht mehr als Paar verlassen werden. Und ich muss tatsächlich sagen, dass die beiden Charaktere bei mir keine Schwierigkeiten hatten, um auf Empathie zu stoßen. Das zum einen fand ich es tatsächlich sehr gelungen, dass wir eben mal nicht diese partyfeiernden Teenager haben, die wir sonst immer so haben, sondern dass wir hier tatsächlich einfach, ja, unglückliche junge Erwachsene haben, die hier im Mittelpunkt des Geschehens stehen, was ja tatsächlich im Horrorfilm jetzt nicht unbedingt häufig anzutreffen ist, aber irgendwie waren sie mir beide sympathisch und irgendwie hatte die Situation für mich, diese Traurigkeit, die auch in der Luft schwebt dort, hat mich eigentlich sofort mitgenommen. Wie sieht es bei dir aus, Miri? Die beiden Figuren, konntest du mit denen was anfangen?
Also interessant finde ich es ja hier, dass es ja mit realem Horror beginnt. Also es ist doch eine Horrorvorstellung, wenn dein Partner, deine Partnerin, also so war es jedenfalls, dass sie Nein gesagt hat bei einem Heiratsantrag. Das kommt ja dann, glaube ich, auch noch raus. Und das fand ich ganz spannend, dass es mit so realem Horror beginnt, den, wo jeder sich denkt, das wäre jetzt richtig unangenehm, das wäre ein richtiger Horrormoment. Und ja, ich fand, die hatten auch eine sehr gute Chemie, also wo sie dann einander umarmen. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene im Kopf habt, dann ist die auch so sehr empathisch gedreht, also sehr, sehr feinfühlig. Dann ist dann da ein Zoom auf die Hände und wie er sie dann enger an sich drückt und so. Also das fand ich schon gut gemacht. Also ich konnte da schon echt mitfühlen am Anfang.
André?
Ja, genau. Also das ist ja dann die nächste Szene der Rückblende eben, dass man sieht, woran es liegt eben, wie Miri gerade sagt. Er hat ihren Antrag gemacht, sie hat abgelehnt. Das ist quasi der Grund für diese awkward silence da so ein bisschen. Und man merkt so richtig, wie da so eine Schwere in der Luft steht. Absolut. Das fand ich auch ganz, ganz geschickt am Anfang. Ich finde die Charaktere auch beide erstmal so, wie man sie bisher kennenlernt in den ersten Minuten, auch erstmal sympathisch. Ich finde ja, muss ich ja ein bisschen so sagen, ich finde ja, Liv Tyler ist nicht die beste Schauspielerin. Ich finde, die bringt nicht immer alle Emotionen so richtig auf den Punkt rüber. Aber so prinzipiell die Charaktere mag ich eigentlich ganz gern. Und ja, das ist wirklich tatsächlich ganz spannend, wie sie halt hier anfangen, weil und um auch mal kurz mal so eine Parallele, ich kann das so ein bisschen auch nachvollziehen aus der Richtung zum Beispiel, ich habe ja, ich habe meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht in Japan, ja, und wir waren 2 Wochen in Japan und ich habe das extra erst am letzten Tag gemacht, weil ich mir dachte, falls sie Nein sagen sollte, ist der Trip richtig für den Arsch, ja,
ja,
und
das stimmt.
Deswegen, und das ist genau das Ding halt, nämlich deswegen, man kann das hier total nachvollziehen. Du bereitest also gerade natürlich auch als James natürlich, du bereitest es vor, du freust dich natürlich darauf, du rechnest damit, dass deine Freundin dir das Ja-Wort gibt und ihr ein tolles Wochenende habt zu zweit mit allem, was dazugehört und ja, alles geht quasi schief und dann sitzt du da in diesem Haus, alles ist irgendwie romantisch hergerichtet und ja, es gibt nichts zu feiern quasi. Im Gegenteil, es herrscht halt peinliche Stille und beide wissen jetzt gerade nicht so richtig, ja, warum man da bis noch zusammen sitzt gerade. Von daher, ja, das finde ich schon sehr geschickt. Das hat direkt so eine bedrückende Stimmung. Es fängt, wie du sagst, Chris, es fängt nicht an mit irgendwie einer tollen Poolparty und alles ist Spaß, sondern man kriegt hier direkt so eine Stimmung vermittelt, die das Ganze, ja, gut einleitet.
Was ich noch gut finde daran ist, dass, obwohl wir eben sehen, oder ja, dann, Miri hat es schon gesagt, dann erfahren eben, dass dieser Heiratsantrag dort nicht angenommen wurde und die Situation wirklich sehr angespannt ist, ist es so, dass das könnte ein Film sich ja jetzt auch sehr leicht machen und so eine Rolle wie James sie dort hat, gespielt von Scott Speedman, eben so als Arschfigur darzustellen. Aber das tut der Film gar nicht. Er zeigt ihm trotzdem, dass er natürlich enttäuscht ist, dass sein Antrag gescheitert ist sozusagen und dass daraus natürlich höchstwahrscheinlich resultiert, dass die beiden sich auch trennen werden. Aber er verhält sich nicht arschig. Er ist einfach niedergeschlagen, genau eben so wie Kristen auch. Und das hat mir so gefallen, Pascal.
Mhm. Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Macht auch tatsächlich einfach die Figur des James so noch ein bisschen, ja, interessanter, kann man sagen, oder zumindest ein bisschen, ja, weniger eindimensional, dadurch, dass er halt doch, ich erinnere mich jetzt noch dran, er sagt doch, wenn dann Kristen halt mit ihm drüber reden möchte, dann ist ihm das halt auch so unangenehm und er sagt jetzt irgendwie so, ja, embarrassing im Englischen, es ist halt ihm auch einfach alles sehr peinlich, er fühlt sich da wahrscheinlich dann auch auf irgendeine Art und Weise so, ja, einfach gekränkt, es ist dann, also man kann es auch einfach sehr gut nachvollziehen, wie es halt für beide, aber natürlich für ihn nochmal im Besonderen, wobei, weiß ich nicht, also sagen wir mal, für beide ist es sehr unangenehm, einfach dann auch nochmal natürlich in das Haus zu kommen und halt so alles, was er vorbereitet hat, ja, dann so frustriert wegzuräumen, damit man halt nicht noch permanent dran erinnert wird. Und das ist dann auch nochmal einfach eine, also man kann sich dann vielleicht drüber streiten, können wir uns ja nachher dann auch noch perfekt drüber streiten, inwiefern das jetzt dann für den weiteren Verlauf des Films jetzt besonders relevant ist, dass die jetzt mit diesem Mindset in den Film starten, aber es ist zumindest was anderes als, wie du hast es gesagt, die 4 bis 6 betrunkenen Teenager oder auch einfach nur ja, Vanilla-Paar, das einfach nur da ist und einen ganz normalen Urlaub hat, so, also es ist irgendwas ist auf jeden Fall da und irgendwas ist hier schon mal anders, als es sonst oft ist.
Ja, aber es ist tatsächlich ein interessanter Punkt, den du einwirfst, den wir später unbedingt nochmal aufgreifen sollten, weil den hatte ich jetzt tatsächlich nicht mehr so parat, aber du hast, glaube ich, völlig recht. Irgendwann vergisst der Film so ein bisschen die Situation zwischen den beiden. Also sie könnten dann später, sag ich mal, ab Minute 40 könnten sie eigentlich auch wieder ein Paar sein in dem Sinne. Das vergisst der Film tatsächlich. Aber da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Nichtsdestotrotz, trotz der Situation, die dort ist, wie gesagt, wir haben es gesagt, ist sehr angespannt, es schwebt irgendwas in der Luft, wollen die beiden es dann trotzdem miteinander treiben. Das kennt man ja auch so aus diversen Erzählungen, dann noch zum letzten Mal nochmal es krachen lassen. Doch um 4 Uhr, und das ist gar nicht so uninteressant, warum ich sage, dass es 4 Uhr ist, klopft es plötzlich an der Tür und ein Mädchen steht vor der Tür und das Mädchen fragt in der Dunkelheit, ob eine Tamara dort ist, zu Hause ist Tamara hier, und nachdem das quasi negiert wurde, verschwindet sie wieder in der Dunkelheit und James entscheidet sich dazu, ein bisschen umherzufahren und Zigaretten zu holen, weil Kristen eben Zigaretten haben möchte. Und warum ich sage, dass das 4 Uhr so interessant ist, ist, dass es tatsächlich den wenigsten Leuten mal auffällt, dass der Film fast dann in Realtime abläuft, ab 4 Uhr sozusagen. Und wir sozusagen einfach in den nächsten 1,5 Stunden auch genau diese 1,5 Stunden sehen, die dort dann folgen im Anschluss an 4 Uhr. Dennoch, wie hat euch das abgeholt, dieser erste Horrormoment des Films, als das Mädchen plötzlich vor der Tür stand? Und auch einfach dieses laute Klopfen. Pascal.
Das Mädchen ist halt natürlich. Mich hat es tatsächlich wieder ein bisschen amüsiert. Ich habe jetzt auch, Strangers hatte ich jetzt tatsächlich vorher schon einmal gesehen. Das Sequel zum ersten Mal, das jetzt nur einmal nebenbei erwähnt. Aber ja, ich war hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen, man kennt es vielleicht auch aus anderen Filmen oder halt aus amerikanischen Serien, dass man halt oft auch jetzt gerade so in amerikanischen Motels irgendwie halt so Verrückte hat, die nachts an der Tür klopfen und irgendwelche obskuren Fragen stellen oder irgendwie nach Menschen fragen, die man halt selbst überhaupt nicht kennt. Und so ein bisschen daran hat mich das erinnert. Ich finde das, es hat mich wieder ein bisschen amüsiert, aber es ist zeitgleich auch durchaus gar nicht mal so schlecht inszeniert, dadurch, dass man halt auch, obwohl sie jetzt tatsächlich zu diesem Zeitpunkt keine Maske trägt, sieht man ihr Gesicht nicht wirklich, beziehungsweise nur im Ansatz, das ist verhältnismäßig gruselig, und immer wenn man sie dann auch halt im Anschluss in der Entfernung sieht, das ist halt so ein bisschen, ja, es ist auch keine eindeutige Halloween-Referenz, aber es ist so ein bisschen dieses weit im Hintergrund, weit hinten, das ist auch eh ein Motiv, das sich noch öfter im Film finden lässt, dass die, die Bösewichte, nenne ich sie jetzt mal, halt irgendwo klein im Hintergrund einfach nur stehen. Und so ein bisschen steht sie ja auch da an der Tür, und das hat schon seinen eigenen gewissen Grusel.
Wie ging's dir da, Miri?
Ich sehe das eigentlich genauso wie Pascal, also das ist, dass man ihr Gesicht nicht so sieht, das finde ich auch, das macht es alles ein bisschen gruseliger. Dann die Uhrzeit, natürlich, es ist spät abends, wer läuft normalerweise um 4 Uhr nachts durch die Gegend und klopft und fragt nach Freunden, weil sie ja auch offensichtlich nicht betrunken ist, beziehungsweise irgendwie gerade feiern war, die sind ja auch recht abgelegen da in diesem Häuschen. Und das ist schon, es bewirkt schon das, was es bewirken soll.
André, hat es dich gegruselt? Oder hat es dich damals zumindest gegruselt, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast?
Also ich finde, vor allem, was man mal erwähnen hier muss, ist mit dem Türklopfen eigentlich, macht der Film auch erstmal eine ganz neue Komponente auf, denn in dem Moment wird erstmal klar, was für ein hervorragendes Sounddesign der Film hat. Ich hatte halt hier meine 5.1 schön aufgedreht, und das Klopfen hat halt meinen Subwoofer kurz durch die Wand gepfeffert. die Abmischung ist halt vom Allerfeinsten, kann man direkt schon mal vorweggreifen, die ist beim zweiten leider komplette Katastrophe. Diesen ganzen Impact, den der erste im Sounddesign hat der zweite halt null leider. Und das macht beim ersten sehr viel aus, weil der ja gerade am Anfang, später wird es zwar dann auch physisch mehr, aber gerade am Anfang arbeitet er ja sehr reduziert. Und jeder Sound, jedes Klopfen, jedes Pochen hämmert dir halt richtig durch Mark und Bein. Und das quasi so ein bisschen wie der Startschuss, dieses erste Klopfen an die Tür, ist so, das ist der Startschuss für den Horror im Film im Grunde. Also für den echten Horror, ab vom menschlichen. Und an sich sollen sie natürlich, die Darstellung ist auch super, wie Pascal gesagt hat, auch, dass sie so im Halbschatten immer ist, ohne Maske trotzdem, aber man sieht trotzdem ihr Gesicht so, so schemenhaft. Das haben sie schon ganz gut eingefangen, fand ich echt ganz gut. der Rest wurde eigentlich schon gesagt. Was ich dann noch so geil finde, ist halt wirklich, das ist eigentlich schon so ein Moment, wo es dich eigentlich so als Beteiligter irgendwie heben sollte. Und du denkst so, okay, das war jetzt echt gruselig. Und er haut erstmal ab. Ja. Und ist sie halt alleine. Das finde ich halt immer wieder so geil. Und dann fällt auch direkt noch was, das nächste hervorragende auf, wie ich finde, nämlich sobald er dann auch weg ist, fängt der Film dann auch an, im Haus mit den Weitwinkelkameraeinstellungen direkt zu spielen. Ja. Denn man sieht sie dann erstmal, ja, also er ist raus und sie steht dann so völlig verloren, einfach in diesem Haus. Und durch diese Weitwinkeloptik entsteht auch direkt so ein Gefühl der Einsamkeit. Und das macht der Film extrem gut. Also nicht nur, dass der das Szenario immer so schön dadurch, finde ich, einfängt und da auch irgendwie, obwohl es eben ja ein begrenztes Szenario halt ist, ein begrenztes Setting ist, macht er quasi damit so eine Räumlichkeit auf, die das Ganze zum Beispiel ein bisschen so entzerrt, finde ich. Aber gleichzeitig eben stellt es halt auch so richtig schön dar, gerade in diesem Moment dann, also auch zu zweit sind sie ja trotzdem immer noch so mehr oder weniger einsam, weil das ganze Szenario, das ganze Haus liegt ja eben mitten im Nirgendwo. Aber gerade im Moment, wenn er dann rausgeht und die Kamera so aufzoomt, das finde ich richtig bedrückend und beängstigend, wie sie dann da gerade nach diesem Vorfall dann plötzlich da völlig allein gelassen wird. Das ist echt richtig smart.
Ja, und der Film, du sagst, es spielt dann eben natürlich auch mit dieser visuellen Komponente. Kristen bleibt allein im Haus zurück und nach wenigen Minuten klopft es wieder vehement an der Tür. Wieder steht das Mädchen vor der Tür und wieder fragt sie nach Tamara. Aber Kristen öffnet die Tür dieses Mal nicht. Stattdessen geht dann irgendwann der Feuermelder los aufgrund des Kamins raus. Und es klopft wieder und man merkt, es verstärkt sich immer mehr. Es wird vehementer, es wird kräftiger. Und deshalb ruft Kristen auch James an und berichtet von den Geschehnissen und plötzlich ist auch die Telefonverbindung weg. Aus Verzweiflung schnappt sich Kristen dann ihre letzte Zigarette und läuft damit durch die Bude. Und plötzlich sehen wir im Hintergrund, eben auch in so einer tollen Weitwinkeleinstellung im Hintergrund, eine maskierte Person in der Wohnung stehen. Und das ist natürlich wirklich spooky as hell. Und quasi so ein bisschen wie diese Reveal-Szene, die wir vor kurzem in unserer Episode zu The Descent besprochen haben. Und das ist halt wirklich einfach sehr gruselig, wenn plötzlich einfach eine dritte Person dort in der Behausung steht. Sie wird nicht wahrgenommen, die Person, um die es eigentlich geht. Also Kristen, sie sieht es nicht. Sie nimmt diese Person nicht wahr. Und das macht natürlich das sorgt natürlich für ein extremes Spannungserlebnis. Ne? Und gerade auch macht es uns als Zuschauer natürlich auch so ein bisschen beteiligt, weil wir einfach mehr wissen als die Figuren und das ist natürlich immer eine interessante Sache. Allerdings muss ich gestehen, finde ich, das macht der Film ja nicht nur einmal und das macht auch die Fortsetzung mehrfach, bin ich trotzdem ein bisschen zwiespältig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber diese Szenen wirken halt schon so ein bisschen so, als würden die Invasoren dort posieren, als ob sie wüssten, dass sie gefilmt werden, weil im Normalfall, warum sollte sich die Person so dahinstellen, wenn die Person, der damit Angst eingejagt werden soll, das ja eh nicht wahrnehmen kann. Also es wird halt irgendwie quasi für den Zuschauer gemacht, für den Filmzuschauer. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. André, Pascal.
Alles gut, nee, André kann.
André Pascal, das ist eine dritte Person, dass die dritte Person im Raum steht. Ja, verstehe, was du meinst. Das ist immer natürlich die Frage. Das ist ja nicht nur, also das kannst du dich aber in jeder Szene fragen, in jedem Film, wo quasi der Protagonist etwas verpasst, was der Zuschauer mitbekommt. Natürlich ist es eigentlich für den Effekt, für den Film da und nicht damit die Figur darauf reagiert. Aber da kann ich halt drüber hinwegsehen, da die Psychopathen halt hier natürlich ihre Opfer irgendwie beobachten wollen. Und natürlich ist der Effekt für den Zuschauer da, dass sie es halt nicht mitbekommt. Aber das wäre jetzt, finde ich, Nutpicking, da jetzt auf rumzureiten, finde ich. Weil das machen halt so viele andere Filme auch. Da kann man halt drüber streiten, ja. Aber ich finde das jetzt hier nicht so tragisch, weil das eben, wie gesagt, das Figurenverhalten der Antagonisten hier ist ja auch sehr psychopathisch und wahnhaft. Und dass sie sich halt einfach da in den Raum stellen und ja, im Grunde fast schon plakativ drauf warten, dass sie sich umsieht. Also er will es ja provozieren. Das passiert halt einfach nur nicht, weil sie zu dem Zeitpunkt gerade einfach nicht hinguckt. Das ist halt geschenkt. Aber ich finde den Effekt nach wie vor gut. Und gerade auch, wie du sagst, wieder mit der Weitwinkel Optik, so diese auf verlorenem Raum, so sie alleine in diesem Haus und dann einfach da eine dritte Person mit augenscheinlich schlechten Absichten, die sie da beobachtet, das ist, finde ich, ist effektiv auf jeden Fall.
Nochmal ein kurzer Einwand. Wir haben ja eben die Weitwinkelkamera gelobt. Ich muss allerdings gestehen, dass mir die Kameraführung bei den Close-Ups überhaupt nicht gefallen hat, weil sie da grundsätzlich in Bewegung ist. Also es ist wirklich, die Kamera hält nicht eine Millisekunde still. Sie ist immer am Wackeln, am Ruckeln, am Rumschwenken und das völlig ohne Begründung. Und das fand ich irgendwie ein bisschen weird. Also klar, der Film, der wurde komplett mit Handheld-Kameras gedreht.
Ich sehe das aber, was heißt ohne Begründung? Ich sehe das genau als die Begründung, und das ist die Begründung. Das ist nämlich im Grunde der genaue Kontrast zu dem, was wir vorher besprochen haben. Das ist der Kontrast zu diesen statischen Weitwinkeleinstellungen, die wirklich ja immer stehen bleiben im Grunde und einfach nur in der also das Grauen ja in der Ruhe zeigen. Und ich finde nämlich dann eben der Kontrast dazu sind diese Close-ups, die ja quasi wie so eine Action-Cam, die am Geschehen dran sind, die in Fahrt sind, die irgendwie diesen Terror mal potenzieren, später auch, wenn es dann um diese Verschanzungsgeschichten geht mit Schrotflinte und gut, da kommen wir gleich noch zu. Dann immer bricht der damit, der Film, und wird dann eben aufgeregt, sag ich mal. Also ich finde, das ist ein Konzept. Das muss nicht gefallen. Ja,
der Film macht das aber auch am Anfang, als die beiden sich nur unterhalten, wo noch gar kein Terror, keine Gefahr oder nichts dabei ist, und da wackelt die Kamera trotzdem um jeden Kopf herum. Also,
vielleicht ist einfach schlechtes Kameraführung. Das ist, kann man darüber diskutieren.
Das wäre jetzt meine Theorie.
Ja, mag ja sein. Aber für mich ist das wirklich einfach der klassische Kontrast. Du hast einmal ist ja wirklich statische Weitwinkeloptik, die sich maximal mal dreht oder schwenkt, aber im Grunde bewegen die sich eigentlich fast nie im Weitwinkel. Und dann hast du eben als Kontrast diese Close-Ups. So sehe ich das halt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist oder wie gut die Kameraführung ist, das sei dahingestellt.
Miri, wie hat diese Szene auf dich gewirkt, als plötzlich diese maskierte Person dort im Wohnzimmer stand und auch uns als Zuschauer sozusagen dazu hinbringt, dass wir einfach mehr wissen als die Protagonistin?
Also ich finde das.
Hat es Spannung für dich gebracht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das mit am gruseligsten und ich kann auch verstehen, warum das diese Täter tun. Also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber wenn man jemanden anstarrt, auch wenn die Person mit dem Rücken zu einem ist, irgendwann dreht sich die Person doch um. Also wenn mich jemand anstarrt ganz lange, dann habe ich irgendwann dieses Gefühl und dann drehe ich mich auch um. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht dann eher so ein Bauchgefühl ist oder die Person macht sich dann kenntlich, aber vielleicht ist es ja dieses Provozieren wirklich, dass sich dann die das Opfer umdreht, um dann den Täter zu sehen. Also ich finde das eigentlich echt gut gemacht und auch sehr gruselig. Also, dass sie auch nicht durchs Bild laufen. Also, die Szene, die ich jetzt im Kopf habe, die wir, glaube ich, gerade auch besprechen, da steht er ja einfach nur im Türrahmen, der mit dem Sack über dem Kopf, genau. Und das finde ich noch mal gruseliger. Also, wenn sich etwas bewegt, zum Beispiel meine Mutter, wenn ich den Film mit meiner Mutter gucke, die würde erstmal ganz lange auf Liv Taylor da schauen, wie sie da steht und dann erst später die Person bemerken. Und dann muss ich ihr sagen, guck mal, da steht jemand im Hintergrund. Und dann kommt erstmal dieser kleine Jumpscare. Ich finde das gut und das ist mir jetzt auch nicht irgendwie negativ aufgefallen, dass sich das dann jetzt noch so oft wiederholt hat, dass es mich irgendwann genervt hätte.
Pascal. Mhm.
Ja, ich muss auch sagen, tatsächlich, diese Momente sind für mich auch mit die, neben dem Sounddesign, das ich jetzt auch nochmal, also wo André es angesprochen hat, tatsächlich auch nochmal explizit loben möchte, sind das für mich auch die stärksten Momente, wenn es so um Grusel und Horror geht. Einfach dadurch, dass du, und ich stimme dir komplett zu, Chris, wenn du sagst, halt die Figuren, die Maskierten, die wirken halt oft so, als ob die quasi wirklich für den Zuschauer etwas inszenieren, als ob sie selbst da sind, um quasi bewusst etwas Gruseliges zu schaffen. Ich meine, ist ja klar, wenn es denen rein darum gehen würde, halt sie aus dem Weg zu bringen, dann hätte er es jetzt in diesem Moment getan. Da wäre jetzt kein Problem mehr gewesen, aber dadurch hast du halt so dieses, wird doch direkt etabliert, okay, diese, wer auch immer das ist, ich nenne es jetzt mal die Bösewichte oder die Killer, haben offensichtlich entweder ein niederes, oder was heißt, möchten mit den beiden spielen, oder haben tatsächlich halt so diesen Psychopathenansatz, dass die halt einfach nur verrückt sind, und das macht's halt natürlich mal auf der Ebene gruseliger, dass man sie jetzt ab jetzt halt auch nicht mehr einschätzen kann, beziehungsweise man hat kein konkretes Motiv, das man nachvollziehen kann, weswegen man sich so überlegen kann, okay, jetzt werden sie das machen und so muss man jetzt dagegen arbeiten, sondern es ist dieses schwer zu fassende Böse, was sich jetzt mit denen da im Haus rumtreibt. Und das macht's auf der einen Seite gruselig und dann halt, ja, diese Weitwinkelsicht, und wenn er dann hinten out of focus vor einem steht, man kann es halt wirklich sehr gut übersehen teilweise, gerade dann, man hat dann später noch mal kurz einen anderen Kamerawinkel und dann ist man wieder in dieser Sicht und dann ist er weg. Da ist es dann natürlich am offensichtlichsten. Ja, aber auch, für, wie gesagt, tatsächlich für mich die Momente des Films, die am stärksten funktionieren, wenn es jetzt um den nackten Grusel geht.
Ja, würde ich jetzt auch tatsächlich, würde ich dir recht geben. Also es geht ja jetzt dann auch ein bisschen turbulenter zur Sache. Tristan erfährt ja dann auch durch so beiläufig, dass sie nicht alleine ist, als der Feuermelder, den sie dort abgebaut hat, wenige Minuten zuvor plötzlich ganz woanders liegt. Und die Klopf- und der Geräuschterror immer aggressiver wird. Am Fenster sieht sie dann eine der maskierten Personen direkt durch die Scheibe und die Tür geht von alleine auf. Also es wird dann doch einfach auch ein bisschen hektischer. Es kommt mehr Action ins Geschehen und vor der Tür steht dann auch noch eine andere maskierte Person. Dann kommt James wieder und der glaubt den Spuk natürlich nicht so ganz. Das ist natürlich wieder die typische Horrorfilm-Rhetorik, dass die Person von außen wieder ins Geschehen kommt, sagt, na komm, da ist doch gar nichts. Ich durchsuche jetzt mal das Haus, siehst du, hier ist nichts, hier ist auch keiner, wo soll denn einer sein? Und während er das sagt, sehen wir, wie das Telefon, also das Haustelefon sozusagen, schon im Feuer liegt und langsam dahin schmilzt. Und die beiden gehen dann in den Keller und dort sehen sie auch das ominöse Mädchen wieder draußen vor der Tür stehen. Und James nimmt dann ja fast an den Schluss, dass er sein Handy holen will, was er im Auto liegen lassen hat. Davon ist Kristen natürlich nicht so begeistert, aber er sieht, dass das Ganze doch bedrohlicher ist, als er zunächst vermutet hat, als nämlich die Scheiben vom Auto eingeschlagen sind und als er auch plötzlich berührt wird, als er im Auto sitzt, fand ich tatsächlich einen sehr gelungenen Moment, muss ich sagen. Und plötzlich steht das Mädchen maskiert auf der Fahrbahn und andere Personen um ihn herum laufen auch noch durch die Gegend. Und ich finde, da in dieser kompletten Sequenz hat der Film definitiv seine stärksten Momente. Das sind natürlich über Jumpscares, haben wir uns ja auch schon sehr oft hier unterhalten. Das kann man natürlich so und so sehen. Es gibt nötige Jumpscares, es gibt unnötige Jumpscares. Man sagt ja auch immer, ich glaube, da haben wir auch schon mal so ein bisschen Einigkeit drüber gehabt, ein guter Horrorfilm hat eigentlich gar keine Jumpscares nötig. Aber zumindest kann man ihnen die Effektivität nicht unterschlagen und die haben sie hier definitiv. Ich fand das ganze Geschehen in dieser Sequenz sehr unheimlich. Und gerade, wenn man den Film alleine guckt, ja, das hat schon eine gewisse Wirkung. Also ich habe schon von vielen gelesen und gehört, dass sie zumindest nach dem Film noch mehrfach kontrolliert haben, ob auch alle Fenster und Türen zugeschlossen sind. Wie ging's dir da, André?
Ja, ich finde auch die ganze Sequenz recht effektiv. Also da geht's auch schön Schlag auf Schlag einfach. Und da reißt dann auch wirklich dieser Anspannungs- und Terrorfaden nicht ab. Ich finde es auch zum Beispiel die Szene, eine der besten ist wirklich, wo er dann ins Auto einsteigt und dann siehst du quasi diese Hand von hinten, die ihn so antätschelt. Irgendwie, die finde ich jedes Mal, jagt ihn so einen kleinen Schauer in den Rücken, weil das irgendwie, die hat so eine gewisse Inszenierung, die gefällt mir einfach, weil er auch so völlig nicht damit rechnet einfach. Natürlich alles in heller Aufregung sowieso schon ist. Und ich finde es ein bisschen plakativ schon wieder, dass natürlich er wiederkommt, sie erzählt eben davon und er glaubt sie erstmal nicht. Das ist schon wieder so ein bisschen tropic. Der Klassiker so, von wegen, ach, du hast bestimmt eingebildet und Co. Naja, gut, er wird dann direkt ins Bessere belehrt, also das ganze Auto zertrümmert ist, von daher geschenkt. Aber ja, ich finde, wie gesagt, ich finde, das ist so eine konzentrierte Portion Terror, die da gerade in diesen Minuten abgefeuert eben wird. Und die ist, finde ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr einschüchternd auch einfach und sehr effektiv. Und es wird auf der einen Seite klar gemacht, dass auch mit diesen Eindringlingen da nicht zu spaßen ist in keinster Weise. Und ja, dass sie sich auch so, also sie machen sich ja gleichzeitig auch rar und trotzdem sind sie durch ihre Taten schon sehr aggressiv im Geschehen, ohne dass sie überhaupt bisher physisch angegriffen haben, sage ich mal. Und trotzdem geht von ihnen so eine unfassbare Gefahr und Bedrohung aus. Das finde ich, bringt der Film an den Punkten auch sehr, sehr gut rüber. Und ja, also wie gesagt, sehr, 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 sehr starke Momente hier, ja.
Ja, und es geht ja nahtlos so weiter, würde ich behaupten. Also, Miri, ich würde sagen, das sind fast die Höhepunkte des Films. Bin gespannt, wie du das siehst. Als dann, ja, James Versuch sozusagen gescheitert ist, das Handy wieder zu erlangen, findet er es plötzlich im Haus wieder und die beiden wollen dann nun dringend mit dem Auto fliehen. Aber auch das misslingt, als ihnen ein anderes Auto entgegenkommt und das Auto mit einer maskierten Person am Steuer rammt die beiden mehrfach und deshalb müssen sie zurück ins Haus flüchten. Und dort geht's nun in den Verteidigungsmodus, denn im Haus befindet sich ein Gewehr, das aber scheinbar niemand so richtig benutzen kann, und Munition. Und als sie dann bewaffnet das Haus wieder Gebäude verlassen wollen, schlägt jemand mit der Axt die Tür ein. Eine schöne The Shining-Referenz, wie ich finde. James schießt auf die Person, aber anschließend trauen sie sich nicht so ganz, das Haus zu verlassen und verbarrikadieren sich so ein bisschen, verschanzen sich im Haus, bis dann plötzlich wieder der Plattenspieler angeht. Für dich auch die stärksten Momente des Films oder hat es da schon nachgelassen bei dir?
Was ich euch noch fragen wollte, bevor ich zu der Szene komme, fandet ihr auch, dass bevor jetzt dieser ganze Terror sich zugespitzt hat, dass es vielleicht auch eine falsche Fährte sein könnte, dass man vielleicht gedacht hat, dass der Freund es ist, dass er vielleicht irgendwie sich da verkleidet hat, um ihr Angst zu machen, weil er so voller Wut ist und Hass, dass sie ihn da so abgelehnt hat, weil das, da dachte ich mir teilweise so, okay, er ist dann weg und dann geht's plötzlich los und fandet ihr, der Film wollte da einen erstmal auf eine falsche Fährte bringen, dass der Nicht-Ehemann, sondern der Freund von ihr, ich weiß jetzt gar nicht mehr den Namen, sie heißt ja Kristen und er heißt
James,
genau. Dass James vielleicht dahinter steckt und da irgendwie seine Gang mobilisiert hat.
Das würde zumindest erklären, warum er so rasch das Haus verlassen hat, um Zigaretten zu holen und durch die Gegend zu cruisen vorhin. Aber ich geb's mal in die Runde, Pascal.
Ich habe Ähnliches überlegt, also jetzt, ich wusste ja schon, dass das nicht der Fall ist, aber tatsächlich fand ich interessant, dass der Film also ist jetzt, ich sag mal, nicht ganz offensichtlich macht oder es einem nicht unmöglich macht, die Figur von James halt so ein bisschen zwielichtig zu betrachten, also dass er jetzt halt natürlich dann direkt irgendwie seine Gang quasi mobilisiert, um dann im Falle eines abgelehnten Eheantrags den Auftragsmord durchzuführen, ist zugegebenermaßen halt schon weit hergeholt. Aber trotzdem kann ich zumindest nachvollziehen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wie man James einzuschätzen hat. Also ob er jetzt auch vielleicht sagt so, ja okay, jetzt also erst das und dann das, so see you later, ich bin raus aus der Nummer, jeder jetzt für sich, ich hab kein Interesse mehr, hier mit dir zusammenzukämpfen. Da würde ich sagen, das ist durchaus etwas, wo ich sagen könnte, ja, da kann man, da macht der Film das vielleicht sogar ganz gut, dass er es noch so ein bisschen zumindest die Möglichkeit offen lässt und dass man da so ein bisschen mitfiebern kann, wie die beiden jetzt miteinander agieren. Aber jetzt so richtig als Mörder hätte ich ihn, glaube ich, nie verdächtigt. Oder als, ja, als Teil dessen, was da den Terror verursacht.
Also bei mir war halt der Moment, wo er so total unsensibel mit ihr, die da die halbe Panikattacke hat, agiert, so irgendwie kein liebes Wort in dem Sinne, sondern eher so, ja, jetzt reiß dich mal zusammen und setz dich hin und
Weil ich glaube, seine Nerven auch einfach offen waren dann zu dem Zeitpunkt, ne? Das soll wahrscheinlich einfach das so ein bisschen dieses, ich meine, der Abend, das haben wir geklärt, ist ja schon gelaufen an zu dem Zeitpunkt und dann wahrscheinlich so dieses, jetzt ist auch mal gut so, verdammt nochmal, so.
So, was war jetzt meine Ausgangsfrage?
Ja,
ich hoffe, du hast aufgepasst, Miri.
Ja, wie schlimm ich da den Terror empfunden habe und wo es dann ins Haus geht. Das fand ich tatsächlich ein bisschen amüsant. Der hatte die Schrotflinte und weiß nicht wirklich, wie er die bedienen soll. Und dann fragt sie ihn noch so vorwurfsvoll. Ich dachte, du bist immer mit deinem Vater jagen gegangen. Ja, das habe ich nur so gesagt. Also auch so ein bisschen, okay, da wurde nicht immer die Wahrheit gesagt in dieser Beziehung.
Das ist schade, dass der Film das nicht weiter ausbaut, ne?
Ja, leider. Ja, also das mit der Axt, das ist dann schon, also es ist kein Klopfen mehr, es ist kein, ich stehe jetzt irgendwie hinter dir und starre dich an und leg den Feuermelder woanders hin, sondern es ist dann schon wirklich, die haben es auf uns abgesehen. Warum, weiß keiner und das ist halt auch so ein bisschen die Sache, wo ich dachte, eine falsche Fährte vielleicht, weil meistens gibt's ja irgendwie immer einen Beweggrund, die wollen dann irgendwie Geld, die wollen, weiß ich nicht, Frau entführen oder was weiß ich, was die wollen. Aber hier ist es ja, die wollen ja eigentlich gar nichts bis auf Terror verursachen und Schmerz und Leid. Und das ist so ein bisschen, das ist man nicht ganz so gewohnt aus von Horrorfilmen.
Ja, da können wir gerne später nochmal drauf zu sprechen kommen im Finale. Ja, jetzt kommt, wie ich finde, eine etwas absurde Szene, die für mich auch so ein bisschen den Wendepunkt im Film ausmacht, also qualitativ. Wir sehen, dass ein Auto vorfährt und plötzlich ist der Mike da, der ja zuvor von James kontaktiert wurde. Er ist nicht erst in den Morgenstunden gekommen. Na gut, in den Morgenstunden sind es ja trotzdem, wenn es morgens um 4:30 ist, aber ein bisschen früher als angedacht. Und er wird auch direkt angegriffen von den maskierten Leuten und flüchtet ins Haus und ist natürlich so ein bisschen von der Situation verwundert. Alles ist verlassen, die Musik läuft, ein paar Sachen sind zerstört. Und wir sehen im Hintergrund auch schon wieder, da wird auch wieder schön mit der Tiefenschärfe gespielt, unscharf, eine maskierte Person hinter ihm mit der Axt. Damit kündigt sich das Urteil, also das Unheil kündigt sich ja quasi schon eine Szene vorher an, über die wir gerade geredet haben, dass eben James keinerlei Ahnung hat, wie man dieses Gewehr bedient. Und man weiß eben auch, wenn der jetzt durch das Zimmer geht oder am Zimmer vorbei, dann wird er weggenietet. Und da er auch kein Geräusch von sich gibt, er ruft weder nach Kristen, er ruft nicht nach James. Und da wissen wir eigentlich schon, da James bewaffnet ist, dass es zum Unglück kommt und James Mike erschießt. Ich muss allerdings gestehen, ich will nicht sagen, dass ich leicht schmunzeln musste, aber es hat jetzt bei mir keinerlei emotionale Regung als Zuschauer verursacht, weil mir Mike in dem Fall völlig egal war und weil einem spätestens beim Betreten des Hauses von Mike irgendwie klar wird, ja, das wird ein ziemlich schnelles Ende nehmen, Pascal. Wie ging es dir da?
Ja, absolut. Also zumindest, dass es definitiv klar ist, dass Mike jetzt nur einen kurzen Auftritt haben wird. Und ja, ich verstehe, was der Film damit machen möchte. Also es geht, denke ich mal, primär darum, halt einfach James noch, ja, so doof es klingt, halt einfach noch mehr leiden zu lassen. Also das wird dann ja auch noch gezeigt, wie er dann halt der Erkenntnis, dass er gerade seinen Freund erschossen hat, ja, noch mehr in sich zusammenbricht, noch mehr zerstört wird innerlich. Das funktioniert halt schon. Also da gehe ich ein Stück weit mit und sag, okay, das ist jetzt, also jetzt sind wir so langsam an dem Terrorpunkt angekommen. Da ist jetzt halt auch nicht sehr viel mehr, außer dass jetzt halt noch seine ja nicht Verlobte, seine Freundin halt vielleicht stirbt. Da ist uns halt auch nicht mehr viel zu machen. Also das ist ja Rock Bottom. Der Tiefpunkt ist jetzt spätestens erreicht. Aber ja, ich kann nachvollziehen, dass man das jetzt so, dass es so ein bisschen ja, sagen wir mal, konstruiert wirkt, daher einfach nur, um diesen Effekt zu erzielen. So, da ist jetzt halt Mike, der wurde angerufen, das wussten wir. Es war klar, dass er irgendwann noch mal, zumindest für kurz, dann auf der Bildfläche erscheinen wird. Er tritt ein, hat nichts zu tun, läuft einmal um die Ecke, wird erschossen. Das ist halt schon sehr, ja, wirkt sehr wie ein Werkzeug, das da eingeführt wird, einfach nur, um jetzt noch mal diesen extra Effekt zu haben auf James. Ich muss sagen, wenn das, also was ich da am ehesten kritisieren kann, ist es halt, dass es für den Film komplett irrelevant ist, weil wenn das jetzt passiert wäre oder ob es nicht passiert wäre, das, nichts hätte sich geändert so. Und ja, also so richtig cool finde ich es jetzt auch nicht.
Wie ging es dir da, André?
Ja, gehe ich eigentlich komplett mit. Also es ist klar, im Moment, dass er auftaucht, dass er es nicht überleben wird. Er ist halt im Grunde nur ein, ja, nur ein Opfer. So, und das ist, macht der Film eigentlich relativ schnell klar. Und ich find's halt auch wieder ein bisschen dämlich, dass er halt wirklich ins Haus geht und er sagt halt gar nichts, ne? Er ruft nicht einmal irgendwie, ob da jemand ist oder halt eben nach dem Namen seiner Freunde oder von seinem Kumpel. Es ist halt auch schon wieder so ein bisschen dann nahen, also herbeigeführt, sag ich mal, dieser ganze Aufbau der Szene. Und ja, emotional, wie gesagt, ja, das ist das Problem halt eben, man kennt ihn halt nicht so. Also es hat schon einen gewissen Impact, wenn er ihn da halt niederstreckt für einen Moment. Du denkst, oh fuck. Aber es ist ja, wie gesagt, es ist so forciert, die Szene. Du kannst es ja schon riechen, wenn er in den Flur da reingeht, dass es jetzt gleich böse enden wird. Du bist ja doch schon darauf vorbereitet. Wäre das irgendwie mit einem mit so einem plötzlichen Knall da und nicht mit so einer langen Aufbereitungsphase, glaube ich, wäre der Outcome noch besser. Aber so ist es einfach schon zu sehr herbeigeführt, finde ich. Und ja, wie Pascal hat sagt, genau, es ist halt dafür da, um James dann noch mehr zu brechen irgendwie, aber die Situation ist eh schon schlimm genug, also viel mehr brechen musst du ihn eigentlich gar nicht. Und es ist halt insgesamt gerade so jetzt diese Phase, die finde ich im Film war die Davidsleiner so ein bisschen, da streckt sich alles so ein bisschen, als sie sich da eben verschanzen und dann ja natürlich abwarten im Grunde einfach da auf den dass sie da zum Zuge kommen und den Killer eben erschießen können, weil da gibt's eben kein Fenster in dem Raum und das ist halt der einzige Fluchtweg, sage ich mal, beziehungsweise der einzige Weg, wo man angreifen kann. Das ist halt so eine Pattsituation, die dann eben auch nur dann es ist ja das Ding, die Szene ist ja im Grunde auch dafür da, ein bisschen diese Pattsituation aufzulösen, denn er schießt ja dann seinen Kumpel. Und dadurch bewegen sie sich ja wieder aus dem Raum raus, warum auch immer, wo ich bedenke, bleibt auch in dem scheiß Raum drin. Ja, okay, ist schlimm, ist doof gelaufen, aber warum geht ihr denn jetzt wieder raus? Die Situation für euch war ja gerade am besten da drin. Und dann geht's ja dann erst weiter und alles wird noch schlimmer und sie verlassen ja im Grunde ihren Schutzraum. So, das ist halt auch im Grunde Quatsch Von daher, die Szene ist eigentlich nur dafür da, diese Pattsituation aufzulösen. Von daher gefällt mir leider nicht so gut.
Im besten Fall wären vielleicht sogar die Eindringlinge abgehauen, weil sie ja durch den Schuss mitbekommen haben, dass die bewaffnet sind. Der hätte ja vielleicht sogar noch einen positiven Effekt gehabt. Aber stattdessen, du sagst es ja, laufen sie wieder nach draußen und James versucht ein bisschen smart zu sein, aber das Resultat ist letztendlich das Gegenteil davon. Die maskierten Personen überwältigen ihn und auch Kristen versucht aus dem Haus zu rennen, stürzt und verletzt sich dabei und sie versteckt sich dann in der Scheune und versteckt sich dann im Haus und so weiter. Und ich muss sagen,
natürlich muss sie auch da stürzen, als sie da von dem Balkon, von der Veranda wegläuft und erstmal so einen 1,5 Meter Busch runterfliegt, wo ich mir denke, ach komm Leute.
Ja,
es ist dunkel, aber ach, muss es sein, so, ach,
naja. Deswegen, darauf wollte ich hinaus, der Film fängt hier an, wirklich, für mich zumindest, stark nachzulassen, weil das auch ehrlich gesagt sehr langatmig wurde und sich, das hat alles angefangen, sich so zu wiederholen, fand ich, gerade weil sie, die Szene in der Scheune geht ellenlang, als sie sich dann auch im Haus versteckt und sich dort bewegt, da passiert einfach für lange Zeit einfach absolut nichts Neues und der Film verliert sich so ein bisschen in sich selbst, Miri, finde ich. Wie siehst du das?
Ich weiß aber nicht, wie ich hier dazwischen reden darf. Ich wollte eigentlich noch was.
Gar nicht.
Okay.
Du kannst dich melden, aber ich sehe es nicht.
Ach so. ja, auf jeden Fall wollte ich noch was zu der Szene mit dem Tod von Mike und allem sagen.
Ja.
Weil danach gucken sie ja da aus dem Fenster, ziehen da den Vorhang zur Seite und da steht ja da Killer, also Mörder. Und ich hätte es so clever von denen gefunden, wenn sie halt einfach diesen Kumpel wenn die Täter diesen Kumpel angerufen hätten, um ihn dann irgendwie dahin zu locken, um diese Situation zu provozieren. Dann hätte ich dieses Mike kommt, Mike stirbt halt richtig clever gefunden.
Ja, guter Gedanken. Ja, finde ich smart. Ja, gutes Gedankenspiel.
Ja, weil es dann, das war auch sowas Verhöhnendes, so haha, du hast deinen Freund umgebracht und wir haben euch noch gar nichts getan, ihr seid hier die Mörder, ihr seid die schlimmen Menschen. Das fand ich eigentlich ganz spannend und ja, danach wurde es für mich halt auch wirklich schwächer. Also da kamen dann so diese typischen, okay, sie stürzt und okay, da zieht es sich ein bisschen. Da war ich dann fast schon ein bisschen gelangweilt, um ehrlich zu sein. Das war dann so, Schulterzucken.
Pascal, bist du da einig mit uns?
Mhm. Es ist halt auch jetzt spätestens halt bei mir auch so der Punkt, einerseits das, was du gesagt hast, warum gehen sie überhaupt aus ihrer Deckung raus? Also, das ist halt auch etwas, naja, ich finde, beim ersten Film kann ich da ganz gut drüber wegsehen. Das wird später, wenn wir über den zweiten sprechen, wesentlich kritischer. Erwähnen möchte ich es hier trotzdem, ist halt auch ein Problem, das ich dennoch habe, halt, und das sind natürlich halt die Entscheidungen, die die beiden treffen, die sind oft nicht wirklich nachvollziehbar und ich finde dann halt auch andauernd inkonsequent. Das heißt, man versucht mit dem Auto zu fliehen. Das mit dem Auto fliehen klappt nicht. Aber was auch mal so ein bisschen mein Problem ist, ich meine, die Bedrohung ist offensichtlich. Das sind so jetzt aus der Sicht des Paares, sag ich mal, mindestens 2 bis unbekannt viele Personen, die es auf sie abgesehen haben und die sind auch irgendwo bewaffnet. Zumindest der eine hat eine Axt dabei. Aber anstatt sich dann irgendwie entweder dafür zu entscheiden, zu fliehen, das heißt, man könnte auch laufen, man könnte rennen, man könnte irgendwo anders hingehen, entscheiden sie sich dafür, sich zu verstecken, aber das dann halt aber auch nur so lange, bis etwas passiert und dann geht's wieder in die andere Richtung und dadurch wird's dann tatsächlich schon so ein bisschen so, als ob halt leider die so ein bisschen davon gesteuert werden, dass ja, die halt tatsächlich einfach nur dem Film dienen, in der Hinsicht, so, sie können sich natürlich jetzt nicht, das ist natürlich jetzt auch nicht super aufregend, wenn die sich da jetzt 50 Minuten in den Kleiderschrank verstecken und sie dann alle erschießen, deswegen muss es jetzt wieder rausgehen, es muss wieder was passieren, aber da ist der Film einfach nicht sehr gut da drin, das nachvollziehbar zu machen, warum sie jetzt sich dafür entscheiden und das stört dann hier tatsächlich gerade in dem Teil des Films schon ein wenig. Und dann die Tropes, dass sie dann stolpert, das ist auch, ja, klar, das ist lahm, das hat man zu oft gesehen, das ist nicht cool. Und ja, so dieses Mitfiebern, das fällt dann tatsächlich für mich auch ein bisschen schwer in diesem Zeitpunkt, weil auch so langsam einem klar wird, worauf es wahrscheinlich hinausläuft, dass, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube zuerst James, das kommt jetzt, ne? Zuerst wird James gefangen genommen.
Ja, letztendlich genau. Also James wurde ja eben quasi gefangen genommen und nach diesen 10 Minuten im Haus wird Kristen dann auch überwältigt vom Axtmann, ja. Und plötzlich haben wir einen Zeitsprung. Es ist Tageslicht, es ist hell Und die drei maskierten Personen stehen vor den gefesselten Kristen und James. Und ich glaube, Kristen fragt dann auch noch so ganz, was sie überhaupt wollen. Und sie haben noch nichts getan und so weiter. Warum macht ihr das? Und das Mädchen entgegnet ganz trocken, ja, weil ihr zu Hause wart. Und das ist natürlich, ja, dann, nachdem auch klar wird, dass es sich dabei um Kinder oder um Jugendliche handelt, die absolut überhaupt kein Motiv haben für diese Tat, außer eben Spaß. Wir sagen immer, Sports Killing. Das soll den Zuschauer natürlich schocken, auch so ein bisschen diese Hoffnungslosigkeit darstellen. Ich meine, wie scheiße kann die Welt schon sein, wenn dort Kinder morden und nicht mal eine Begründung dafür haben? Und es kommt dann noch so ein bisschen, Kristen trägt ja noch den Ring dann wieder, sie hat ihn ja noch nicht getragen, den Verlobungsring, und was ja gleichzeitig so ein bisschen das Liebesgeständnis ist, und dann werden sie abgestochen, ziemlich kaltblütig, eiskalt, Kristen lebt am Ende dann wohl noch, ich finde, das Finale ist ehrlich gesagt, klar, ich verstehe das, wenn man jetzt auch noch nicht so viele Horrorfilme geguckt und so weiter, dann ist man vielleicht ein bisschen aufgrund der Kälte und der Emotionslosigkeit dieser Kinder dort vielleicht wirklich schockiert, aber im Grunde, finde ich, macht sich der Film das irgendwie rein cineastisch ein bisschen einfach, auch mit diesem Zeitsprung einfach so. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen, so dieses Ganze, dass sie dann plötzlich da gefesselt vor ihnen sind, also als ob der Film irgendwie, oder der Bertino mit seinem Drehbuch nicht so ganz wusste, wie er das auflösen will, fand ich jetzt. André?
Also ich muss sagen, ich finde das Finale selbst, also dass sie dann die beiden gefangen genommen haben, gut, ja, durch ihr blödes Verhalten selber schuld, aber ja, dass sie dann wieder vor denen stehen und sie da eben auf den Stuhl gefesselt sind, und ich meine, dieser Satz, dieser wirklich schon im Grunde ja schon ein legendärer Satz des modernen Horrorkinos, dieses, ne, weil ihr zu Hause wart, because you were home, ich finde schon, der zieht immer noch, weil das ist schon so, wie du gesagt hast, das unterstreicht so diese Sinnlosigkeit. Es gibt kein Motiv, so. Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Da muss jetzt nichts, ich meine, Mira hat's vorhin gesagt, so, ja, klar, ne, oft hast du dann irgendwie, die wollen irgendwas von dem Geld, Reichtum, weiß ich nicht, einen Bausparvertrag. Aber hier gibt's halt gar nichts. Hier gibt's halt einfach gar kein Motiv. Die haben einfach, Bock auf Killen. Und das finde ich eigentlich immer trotzdem irgendwie am konsequentesten dann, weil es dann auch, also Motivlosigkeit macht das Ganze viel immer noch schrecklicher, als wenn du jetzt irgendwas davor schiebst. Von der, das mag ich sehr. Und ich finde, dieser Satz, der wirkt auch immer noch, weil der so empathielos dargeboten wird. Das mag ich eigentlich schon gerne, und dass die den auch da wirklich dann knallhart einfach abstechen, abwechseln, so. Ich finde das konsequent und recht hart auch trotzdem immer noch für so einen Mainstream-Horrorfilm. Und das mag ich gerne. Was ich nicht mag, ist halt tatsächlich, dass sie am Ende dann noch false death, als die Kinder dann kommen, nochmal hochschreit. Das finde ich leider unnötig. Dann hätten sie, also weil sie führen es so konsequent durch, und dann lass sie doch wirklich auch tot sein. Also das finde ich dann eben, das nimmt so ein bisschen dann wieder was von der Härte des Finales dann wieder auch weg. So, das gefällt mir nicht. Aber ansonsten finde ich das so, diesen Abschluss so eigentlich, die Konsequenz dann auch beenden, oder zumindest erstmal für den Moment, das gefällt mir eigentlich immer schon wieder ganz gut. Also das finde ich ist dann deutlich besser als wirklich das letzte Drittel, sag ich mal. Das ist dann nochmal so der Paukenschlag am Ende, den mag ich. Aber ja, die Endpointe dann, die gefällt mir nur nicht.
Was ja interessant ist, finde ich, ist, dass dem Zuschauer so richtig, ja, kein Final Girl oder, gut, selten haben wir auch mal einen Final Man vergönnt ist, der irgendwie über sich hinauswachsen darf oder die über sich hinauswachsen darf und dann das Böse bekämpft, weil dazu kommt sie eigentlich gar nicht. Also eigentlich sind ja James und Kristen immer nur in der Verteidigungsrolle, und das ist tatsächlich sehr ungewohnt.
Das passt auch nicht so.
Und dass er dann das halt auch durchzieht mit seiner Auflösung.
Weil er möchte ja auch so real wirken und hätte dann hier, wie gesagt, einer am Ende noch irgendwie dann doch noch irgendwie die Kettensäge im Schrank gefunden und hätte dann alles zerstückelt so oder so. Das wäre halt super unpassend gewesen. Also das hätte es dann wirklich auch komplett zerstört, finde ich, weil dann hätte er nicht anfangen müssen mit realen Ereignissen, das alles so am Anfang noch zumindest sehr zurückhaltend inszenieren. Von daher, das finde ich schon wiederum, ist ein Vorteil vom Film.
Wie hat dir das Ende gefallen, Miriam?
Also nicht das Ende gut, sondern das, was so davor kommt, bevor der Film wieder ein bisschen abfällt. Also dieser Art Zeitsprung, weil das, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, sie hat ja auch wieder dieses hübsche Kleid von der Hochzeit an. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie selber den Ring sich angezogen hat, sondern dass es die Täter waren. Und das ist so unheimlich, also dass sie da umgezogen haben, dass sie ihr so höhnisch diesen Ring angesteckt haben, weil sie vielleicht auch irgendwie gemerkt haben, dass es zwischen den beiden irgendwie kriselt oder dass da irgendwas vorgefallen ist, irgendwas ist da komisch. Und dass sie da nochmal in dem letzten Akt ihre Opfer verhöhnen, das finde ich ziemlich gut. Und dieser Satz, der ist auch, den finde ich auch großartig, weil vorher, da gab es so eine Szene, wo James da am Fenster stand und guckt so raus und da sieht er dieses Mädchen stehen und dann sagt er, man steht nicht einfach nur da und starrt, die wollen was. Also die sind ja auch davon ausgegangen, dass diese Täter, dass diese Verrückten da irgendwas wollen und dann ist es so, nö, ihr wart einfach nur zu Hause, Pech gehabt. Und das fand ich einfach so cool, weil das total, es ist so unentschuldbar, es ist einfach so, ja, weil wir da Lust drauf hatten, das kennt man so eigentlich nicht von den meisten Filmen. Also klar gibt es ja in dem Genre Filme, aber das war, als ich den damals das erste Mal gesehen habe, das war schon so, da musste ich auch erstmal schlucken. Und was danach kommt, so, ich dachte mir so, okay, wenn das auf realen Sachen beruht, okay, vielleicht ist ja dann die Frau, die da hätte sterben sollen, wieder aufgewacht und konnte von ihrer Geschichte erzählen. Und dann habe ich gegoogelt und war ziemlich enttäuscht, dass es einfach nur so eine Klopfgeschichte von dem Regisseur war, wo ich mir dachte so, okay, da hätte ich das vielleicht noch verstanden. Aber dieser ganze Rest, wo sie dann noch mit den Kindern redet und sind sie Sünder? Ja, manchmal, okay, nimmt sie den Flyer und fährt weg da mit ihrer Clique. Das ist irgendwie, das hätte es für mich nicht gebraucht. Und das hat den Film auch von meiner persönlichen Wertung dann noch mal ein bisschen runtergezogen.
Pascal, wie hat dir das Ende gefallen?
Also, wo ich auf jeden Fall zustimmen muss, ich find's auch, ich hatte auch jetzt, ich weiß gar nicht, ob es mir am ersten Mal aufgefallen ist, aber hier habe ich halt auch den Schluss gezogen, okay, den Ring hat sie nicht selbst angezogen.
Ja, das ist mir tatsächlich bei den drei Malen, die ich den Film jetzt gesehen habe, nicht aufgefallen. Also, danke schon mal für den Hinweis.
Das ist auf jeden Fall auch etwas, was durchaus irgendwie so nochmal diesen creepy Touch der drei unterstreicht. Und davon ab, ich finde auch der Satz, dieses Because you're home, ist auf jeden Fall effektiv einfach in der Hinsicht, dass er halt jetzt das, was auch André gesagt hat, jetzt hier wird nochmal unterstrichen, dass es kein Motiv gebraucht hat, damit die jetzt hier sind. Also es gibt keinen Grund. Und das ist natürlich dann auch zeitgleich quasi der Sargnagel, in Anführungszeichen, weil man jetzt weiß, okay, so, wenn es eh keinen Grund gab, also es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie fragen, so hier im Keller ist irgendwie ein Schatz, verratet uns, wo der Schlüssel liegt oder so, sondern die sind offensichtlich einfach nur aus eigenem Antrieb hier, um mit den beiden das Leben zur Hölle zu machen und das Leben sehr wahrscheinlich halt zu beenden. Und dadurch funktioniert das Finale für mich ganz gut. Ich kann dann auch tatsächlich, das finde ich nicht schlecht gemacht, diesen emotionalen Moment zwischen den beiden, wenn sie sich dann halt die nebeneinander sitzen, sie gucken sich an, sie versuchen sich noch zu berühren, gehen mit den Köpfen zueinander rüber, sie sagt nochmal, dass sie ihn liebt, weil halt beide sich jetzt ziemlich sicher sind, dass halt das Ende ist. Und der Film ist dann da halt auch konsequent, das mag ich, er ist da gnadenlos und man sieht halt, wie der Große mit dem Sack auf dem Kopf halt dann das Messer in James rammt und ab dem Zeitpunkt ist halt Biss und das gefällt mir auch nicht gut, dieser Fake-Out-Tod von Kristen, auch nicht, das ist dann leider halt wieder nicht konsequent, aber unabhängig, also oder davon mal abgesehen, zieht der Film das dann halt in seiner Grausamkeit durch und prinzipiell gefällt mir das. Aber kleine Abzüge dann halt in der B-Note, weil es gibt ja nochmal diese eine komische Sequenz, wo sie dann nochmal wach ist und ein bisschen rumkrabbelt und nochmal versucht, am Telefon jemanden zu erreichen. Die ist auch so ein bisschen, wirkt auch so ein bisschen überflüssig. Plus das, was Miri eben gesagt hat, dann die beiden Kids auf dem Fahrrad und der kleine Dialog, der dann noch so geführt wird, es auch, wirkt so ein bisschen pseudo-cool für mich. Auch ein bisschen pseudo-deep so dieses Jahr manchmal, so als ob man jetzt nochmal drüber nachdenken muss. Und ach nee, das hat so ein paar Abzüge, aber grundsätzlich finde ich das Finale gut.
Ja, runden wir den ersten Teil mal ab. Also aus meiner Sicht ist der letztendlich reines Spannungskino, das den kompletten Fokus auf die Emotionen legt, die beim Zuschauer ausgelöst werden sollen. sei es einfach der Schrecken, aber sei es halt einfach die Kompromisslosigkeit oder die Kälte der Täter sozusagen, dem unterwirft The Strangers alles. Also das führt dazu, dass die Geschichte letztendlich relativ banal ist, dass es keine Motive gibt und dass es auch keine Logik in dem Film gibt. Das ist alles egal. Dafür sorgt eben dieses minimalistische Korsett, das sich der Film gibt. Aber ich persönlich finde jetzt nicht, dass das irgendwie problematisch für den Film ist. Auch nicht, dass er irgendwie alle gängigen Tropes bedient, weil er letztendlich den Zweck erfüllt. Er hat eine knackige Laufzeit, er unterhält eigentlich durchgängig fast. Und ich würde ihm auch so ein bisschen diese schwächere zweite Hälfte verzeihen. Auch wenn es da ein paar Minuten gab, die dann doch tendenziell Richtung Langeweile gehen. Aber so auf die Laufzeit, muss ich sagen, hat er mich eigentlich ziemlich gut unterhalten und nimmt mich auch immer noch in vielen Momenten mit. Auch wenn er jetzt zum Beispiel nicht das Niveau jetzt zum Beispiel von Funny Games erreicht. Also da ist er meilenweit von entfernt. Ich glaube, er will auch gar nicht sowas sein. Irgendwie, dass er so intellektuell ist. Und deshalb würde ich ihm 3 von 5 Sternen geben. André.
Ja, insgesamt ist halt der erste Strangers für mich schon so ein klassischer Film, der in der ersten Hälfte richtig viel richtig macht und dann aber auch stark nachlässt. Also ich mag eigentlich das Szenario erstmal, ja, ist zwar auch nichts Neues, aber dieses abgeschiedene Haus, ich finde, es sieht auch alles optisch schon ansprechend aus. Ich finde, der Film hat generell eigentlich einen ganz ordentlichen Look. Ich finde die beiden Hauptcharaktere erstmal prinzipiell sympathisch, oder man kann zumindest mit ihnen irgendwie was anfangen. Sie haben einen gewissen Charakter zunächst. Und ich meine, insgesamt kann man ja irgendwie schon so ein bisschen sagen, also beziehungsweise es wäre schön, wenn man dem Film nachsagen könnte, dass im Grunde alles, was ab dem Moment passiert, wenn es halt mal zum ersten Mal heftig an der Tür klopft, dass es alles so ein bisschen symbolträchtig dafür sein könnte, für diese Schwere, die im Raum steht. Ja, also theoretisch könntest du die ganze Nacht, diese Home Invasion, könntest du im Grunde als Metapher auf diese unangenehme Situation der beiden nach dieser missglückten Vermählung da, beziehungsweise Verlobung, auflegen. Aber so smart ist der Film einfach leider nicht. Ne? Aber du sagst es gerade eben, es ist kein Funny Games. Er ist natürlich trotzdem irgendwie ein massentauglicher Horrorfilm immer noch, von daher. Aber man könnte so ein bisschen sagen, so alles, was so passiert ist, so könnte so dieses Gefühl der dieses unangenehme, awkwarde Gefühl zwischen den beiden darstellen. Aber wie gesagt, es ist natürlich nur ein so weit ging das Drehbuch natürlich nie. Das ist jetzt selber auferlegt. Aber insgesamt einfach der Film fängt toll an. Ich finde, die Bilder sind toll, die Weitwinkeloptik, die ersten Schreckmomente, sei es die lautstarken Geräusche mit dem tollen Sounddesign, sei es die tollen Einstellungen, wenn ja maskierte, gruselige Figuren im Hintergrund auftauchen. Die Protagonisten werden einfach nur erstmal beobachtet und ausspioniert quasi und langsam manipuliert dahin, dass sie das Grauen langsam fassen können, und dann geht's ja auch quasi schon los mit dem Terror, den der Film dann in der Mitte auch wirklich so geballt und gut projizieren kann. Und dann aber eben geht's dahin, dass er für mich auch einfach diesen Raum nicht füllen kann. Er hat diese begrenzte Spielwiese und die kann er dann einfach in der zweiten Hälfte nicht mehr gut bespielen. Es kommen halt immer wieder unsorgfältige Charakterentscheidungen rein. Böse Zungen behaupten auch doofe, und er zerfällt so ein bisschen. Das ist halt einfach schade, weil er das nicht müsste, aber das Buch ist einfach nicht gut genug, um die zweite Hälfte da noch äquivalent mitzutragen, gerade vielleicht eben zur ersten. Und er hat dann wirklich eine lange Durststrecke so in der zweiten Hälfte, wo es einfach ja teilweise wirklich langweilig wird, langatmig wird und dem Film einfach auch nichts mehr einfällt, sondern er lässt dann zum Beispiel einfach mal den Killer, während sie im Wandschrank hockt, irgendwie für 3 Minuten oder sind es vielleicht sogar 6 auf dem Stuhl sitzen und in die Leere starren. Und das soll halt so eine Bedrohlichkeit darstellen, aber es funktioniert einfach nicht so richtig, finde ich zumindest. Und ja, dann erst im Finale wieder finde ich dann die Konsequenz eben gut. Er endet halt wirklich sehr, sehr böse und konsequent, wenn er das nicht mit dem letzten Bild quasi versauen würde. So, das ist dann nochmal schade. Von daher, also ich finde, The Strangers 1 ist ein durchschnittlicher Film. Er ist solide, man kann ihn gucken, er hat einige Schauwerte. Man muss eben nur darauf gefasst sein, dass er in der zweiten Hälfte dann doch ein bisschen Ernüchterung einstellt. Von daher, er kriegt von mir aber immer noch 3 von 5, weil er trotzdem noch sehr, sehr viel richtig macht.
Miri, dein Fazit.
Ja, also von mir gibt's auch 3 von 5 Terrorsternchen. Also ich finde, am Anfang macht er wirklich viel richtig. Also jetzt schon gesagt, das Sounddesign, die Einstellung, dann gibt's so ein paar Szenen und auch ein paar Sätze, die fallen, die ich sehr spannend finde und die auch, wenn jetzt der ganze Film als Ganzes noch besser gewesen wäre, sicherlich auch prägend für die kommenden Filme in diesem Genre gewesen wären. Aber so versaute sich der Film dann eigentlich in der zweiten Hälfte. Und ich hatte den Film schon mal gesehen, habe ihn jetzt dann nochmal zum zweiten Mal geschaut, konnte mich kaum noch an das erste Mal erinnern. Und dann habe ich dann auch ab der zweiten Hälfte gemerkt, warum, weil das dann so ein bisschen beliebig war, ein bisschen langweilig. Dann habe ich öfters mal nach meinem Handy gegriffen, weil ich mir dachte, okay, sie rennt da jetzt eh nur rum, sie fällt hin und das war's. Ja, also halt so ein paar Dinge, die nicht hätten sein müssen, wo ich nicht verstehen kann, wie das Niveau von der ersten Hälfte nicht gehalten werden konnte, weil es ist ja jetzt nicht so schwierig. Es gibt ja Dinge, die man da noch inszenieren kann, auch wenn dieses Haus sehr begrenzt war und auch der Platz drumherum jetzt nicht so stark irgendwie bespielt wurde, wie er hätte bespielt werden können. Ja, also das Ende, das war dann auch, also von mir aus hätte da dann schon der Abspann kommen können, bevor sie da nochmal aufwacht, dann hätte es noch ein bisschen mehr gedonnert, so von diesem Terror. Ja, aber für mich einfach 3 von 5 Sternen und kann man schauen, würde ich jetzt aber nicht nochmal für eine dritte Sichtung in die Hand nehmen.
Pascal, würdest du ihn für eine dritte Sichtung in die Hand nehmen?
Ich glaube tatsächlich ja, weil bei mir ist es mit The Strangers so, dass ich tatsächlich hier noch dem Film für die Stärken, die er ja hat, die wir auch alle angesprochen haben, tatsächlich, die sind, finde ich dann tatsächlich in den richtigen Momenten so gut, dass ich halt ganz viel verzeihen kann und dass das tatsächlich dann auch, wenn ich den Film gucke, dafür sorgt, dass die Teile in der zweiten Hälfte, die Parts, wo ihr jetzt auch gesagt habt, die sind mitunter langweilig, die finde ich jetzt auch nicht aufregend, aber tatsächlich gehen die so für mich, wenn ich jetzt wirklich nur vom Genusslevel ausgehe und wenn ich die jetzt nicht versuche, die zu analysieren und zu bewerten, dann laufen die für mich so vorbei und ich kann auch dann tatsächlich die die doofen Entscheidungen sehr gut ausblenden. Das funktioniert für mich. Ich glaube auch, das kann man grundsätzlich, weil er halt in diesen Terror- und Spannungsmomenten gerade am Anfang, aber auch später immer mal wieder und auch dann halt im Finale, weil er da so extrem ist übertrieben, aber doch einfach sehr stark ist und das mag ich sehr am Film. Also ich habe hier tatsächlich auch gerade was dieses Home-Invasion-Thema angeht, sehr, sehr einschneidendes Gefühl dafür, wie schlimm und grausam das jetzt halt für die beiden gerade sein muss, wie unangenehm das ist und ich kann da mit dieser Angst sehr gut mitgehen. Das funktioniert für mich super. Er hat auf jeden Fall Schwächen und da ist auf jeden Fall sehr viel ungenutztes Potenzial, das da liegt. Nichtsdestotrotz hat mich der Film diesmal wieder ziemlich gut unterhalten und ja, ich kann mir auch durchaus vorstellen, ihn noch ein drittes Mal zu gucken. Ich finde, der hat Qualitäten, die es auf jeden Fall rechtfertigen, oder was heißt rechtfertigen, aber die auf jeden Fall so noch wahrscheinlich beim dritten Mal so viel Unterhaltung bei mir auslösen, dass ich meinen Spaß daran habe. Und im Endeffekt komme ich jetzt auf 3,5 von 5 Sternen. Und ja, bin tatsächlich eigentlich, obwohl ich sehe, dass da natürlich viele Dinge sind, die der Film, ja, wie du es gesagt hast, Chris, die der Film zurückstellt, um halt einfach nur auf dem Spannungskino zu reiten. Das funktioniert für mich einfach sehr gut. Und dann gibt's halt dann hier und da, muss ich dann ja trotzdem nochmal zugestehen, ja klar, die Geschichte ist irgendwo banal, aber zumindest wurde auch hier und da ein bisschen was angefüttert. Und ich kann das dann halt schon sehr schätzen, wenn man halt hier auch mal eine Ausgangssituation hat, die halt zumindest im Ansatz ein bisschen out of the box ist und nicht so, haben wir schon 1000 Mal gesehen. Und ja, man kann, natürlich ist er dann nicht so clever wie ein, wie jetzt halt ein Funny Games oder so, dass man da jetzt halt so super viel reininterpretieren könnte und es wäre cool, wenn das möglich wäre. Aber zumindest ein bisschen die Tür lässt er offen. Also man kann so ein bisschen sich zumindest auch fragen, was hat das jetzt, oder ist hier irgendwo noch ein, ja, tieferer Sinn, aber es ist hier irgendwie das nicht zufällig gewählt, die Ausgangssituation. Ich finde, so ein bisschen drüber nachdenken tue ich trotzdem immer wieder.
10 Jahre später sollte dann die Fortsetzung erscheinen, die zumindest im Vorfeld niemand erwartet und gebraucht hat. André, wir haben den ja damals, wenn ich mich nicht irre, auf den Fantasy Filmfest Nights gesehen, glaube ich.
Ja.
The Strangers Pray at Night, auch zur Spätvorstellung. Es sollte tatsächlich auch Liv Tyler tatsächlich zurückkommen für das Sequel, nur um dann, sie wollten den Fehler machen, den beispielsweise Halloween Resurrection gemacht hat, dass man die Hauptfigur oder Fanlieblingsfigur dann direkt in der ersten Szene mal zur Strecke bringt. Das ist zum Glück hier nicht passiert und man hat sie quasi komplett rausgeschrieben. Ja, ich glaube, es wird jetzt eine sehr diverse Diskussion werden, weil wir den Film, glaube ich, doch deutlich unterschiedlich gut oder schlecht finden. Deswegen freue ich mich schon mal. Aber erstmal hören wir noch mal kurz in den Trailer zu The Stranger's Prayer at Night aus dem Jahre 2018 hinein.
This place seems empty.
I think everybody leaves after Labor Day.
This is nice, right?
There's someone else staying here?
Is Tamara home?
I think you have the wrong trailer.
I thought we were all alone.
What the hell? Dad?
The Stranger's Prayer at Night hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,6 von 5, auf der IMDb 5,2 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren und hat bei einem Budget von 5 Millionen Dollar 31 Millionen Dollar eingespielt. Regie geführt hat Johannes Roberts, der ja schon 47 Meters Down 1 und 2 gedreht hat und der jetzt gerade frisch in ein paar Tagen mit dem Dreh des neuen Resident Evil Films anfangen wird. André, was hältst du davon?
Ich habe ein bisschen Angst. Also sie haben jetzt schon gesagt, dass sich das jetzt doch dann deutlich mehr am Game orientieren soll, was begrüßenswert ist, nachdem was da eben der Herr Anderson mit angestellt mit der Reihe. Wobei ich den ersten losgelöst eigentlich noch ganz unterhaltsam finde in seiner Trashigkeit, aber die Reihe ist natürlich trotzdem einfach am Murks irgendwie. Ich weiß, du magst die ja lieber.
So weit will ich jetzt nicht gehen. Ich erkenne visuelle Stärken in Teil 4 und 5.
Ja, die habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich vergessen habe, wie die funktionieren. Von daher, nein, also mal gucken, was sie daraus machen. Man muss einfach sagen, er ist nicht der beste Regisseur. Ich meine, das kann man nicht abstreiten. Seine Filme bisher waren alle so okay bis meh. Also der erste 47 war echt noch ganz unterhaltsam, fand ich, mit einem netten Kniff. Der zweite war echt schon Quatsch so. Und ja, er stängelt sich ja so ein bisschen durch. Und ja, wie ich Prayer at Night finde, werden wir am Ende jetzt der Folge dann wissen. Von daher mal gucken. Ich bin da vorsichtig bei ihm.
Ja. Wir haben hier in der Besetzung Christina Hendricks, die bekannt geworden ist damals durch die Serie Mad Men. Die hat aber auch bei Nicholas Winning Refn schon in Neon Demon und in Drive Nebenrollen gehabt. Martin Henderson ist dabei, den kennt man aus The Ring und Everest. Und Louis Pullman tatsächlich, das ist der Sohn von Bill Pullman. Fand ich ganz interessant. Später zudem noch ein bisschen mehr. Der hat vorher, ich glaube, Bedtimes at the El Royale hat auch so eine kleine Nebenrolle gehabt. Was mich dagegen stutzig gemacht hätte, wie es jetzt bei André mit Mr. Roberts und Resident Evil ist, ist tatsächlich, dass hier Bertino wieder zurückgekommen ist und das Drehbuch geschrieben hat, aber zusammen mit Ben Kitai. Und der ist unter anderem für die Drehbücher von The Forest, von diesem unsäglichen Netflix-Film Malevolent und 30 Days of Night 2 verantwortlich. Und das, André, das hätte mir Angst gemacht. Da ist der Roberts noch harmlos gegen, glaube ich. Aber was interessant ist, und das wird Pascal uns auch gleich so ein bisschen nochmal darstellen in seiner Inhaltsangabe, was schon mal gut ist, ist, dass der Film tatsächlich, und deshalb könnt ihr den Film auch gucken, wenn ihr den ersten noch nicht gesehen habt, der funktioniert komplett ohne Vorkenntnisse. Pascal?
Vielleicht kann man noch ganz kurz, bevor Pascal die Inhaltsangabe macht, vielleicht kann man auch kurz sagen, es gibt zwei Fassungen vom Film. Es gibt Kino R-Rated Fassung, die halt in Deutschland auch quasi erhältlich ist, und es gibt noch den Unrated Cut aus den USA. Also ich habe jetzt auf Netflix geguckt, wo aktuell zu sehen ist, und da ist die Kinofassung drin. Man muss aber dazu sagen, die Kinofassung reicht in dem Fall, denn nicht, wie man denken mag, Unrated, hier gibt's irgendwie 18 Minuten mehr Splatter. Es sind 4 kurze Szenen, wo es mehr digital CGI-Blut gibt, die einfach dazu geshoppt wurde, gefotoshoppt. Das sieht A, eh beschissen aus, und zweitens ist es wirklich so banal. Also die Szenen sind genau die gleichen, es ist einfach nur digital mehr Blut reingeshoppt worden. Von daher müsst ihr euch nicht unbedingt die Blu-ray aus den USA importieren, da reicht wirklich die normale deutsche Kinofassung.
Das haben sie damals auch bei einem von den Alien vs. Predator-Filmen gemacht, da war auch dann irgendwie eine Unrated-Version, auch einfach nur mehr CGI-Blut, was man sich halt durchaus hätte sparen können.
Unnötig, ja.
Aber es ist natürlich zumindest für die USA dann wieder, können sie sagen, hier, guck mal, Unrated, und verkauft sich dann wieder ein bisschen mehr. ist halt auch Marketing alles, ne? Zumindest
absolut, klar. Aber deswegen hier direkt mal die, in Anführungszeichen, Warnung oder die Info, kann man sich hier, also ist keine Pflicht hier, das ist wirklich banal.
Ja, hätte den Film jetzt in Deutschland auch nicht auf dem 18er-Rating hochgetrieben,
glaube ich. Hätte ihn erst nicht hoch, also hätte ihn A nicht hochgetrieben und macht ihn aber auch B nicht besser. Also beziehungsweise weder besser noch schlechter, das ist wirklich.
Ja, wahrscheinlich sogar schlechter am Ende. Aber ja. Pascal.
Cindy und ihr Ehemann Mike haben mit ihrer pubertierenden und rebellierenden Tochter Kinsey zu kämpfen und planen, diese auf ein Internat zu schicken. Um vor Schulanfang noch einmal das Familienbündnis zu stärken, beschließen sie zusammen mit Kinsey und ihrem Bruder Luke, Kurzurlaub in der Wohnwagensiedlung eines Verwandten zu machen. Dort muss die junge Familie allerdings feststellen, dass die Verwandtschaft von Unbekannten umgebracht wurde und die drei dahinter steckenden maskierten Mörder es nun auf sie abgesehen haben.
Ja, und der Film startet eben genau mit dieser Sequenz, als dieses ältere Ehepaar, was sich ja später dann als Großeltern sozusagen herausstellen wird, eben im Strangers-Style, nenne ich es mal, überfallen und zur Strecke gebracht wird. Was neu ist, dass wir eben nicht mehr in so einer, ja, abgeschotteten Behausung sind. Okay, im Endeffekt hier schon erstmal noch in der ersten Szene, aber wir werden ja dann erfahren, dass es sich dabei um so eine, ja, das ist immer so ein bisschen unwisch, es ist letztendlich so eine Ferienanlage, aber ich glaube auch eher für so ein bisschen niedrig budgetierten Urlaub, glaube ich, so eine Feriensiedlung. Man könnte, ich glaube, billiger wird's nur noch, wenn man da Trailer hinstellt, also einen Trailerpark draus macht.
Tatsächlich sagt Luke dann später, wenn er am Telefon versucht auch anzurufen, er bezeichnet das selber als Trailerpark. Okay. Aber ich glaube, da kann man einfach unterscheiden zwischen, auch wie man es in Deutschland kennt, so ein schickes Campinggelände und halt so ein richtig runtergerockter US-Trailerpark, wo halt
also Centerparks ist es nicht.
Genau, nee, ich wollte gerade sagen, es ist halt Budget-Version vom Centerpark. Das ist ja.
Ja, aber es ist auch nicht der Redneck-Trailerpark, wo alle am Crackrauchen sind.
Auf jeden Fall benutzt der Film auch wieder das Trademark aus dem Vorgänger, dass der Killer plötzlich schon in diesen vier Wänden ist und sich in so eine Ecke versteckt hat. Also da zieht er direkt die Register des Vorgängers, tatsächlich eine der wenigen Register, die er noch zieht aus dem Vorgänger, aber dazu gleich mehr. Aber in der Summe setzt er hier schon ein paar neue, ja, Akzente, die den Film bestimmen werden. Zum Beispiel dieses extreme 80er-Jahre-Gefühl, was er ja durch den ganzen Film treibt, was er natürlich auch mit seinem Soundtrack, hier lief, glaube ich, Kids in America in der ersten Szene, das will er schon mal darstellen. Aber rein handlungstechnisch, rein horrortechnisch, Miri, doch eher ein verhaltener, unspektakulärer Beginn, oder?
Ja, und gerade das hat mich so erstaunt und so ein bisschen positiv überrascht. Ich dachte, okay, jetzt wird gleich das Blut spritzen, das alte Ehepaar wird da abgeschlachtet. Aber man sieht's ja nicht. Also es passiert halt in dem Moment nichts Blutiges. Und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass der Bertino auch überhaupt gar keine Slasher mag, was sehr witzig ist, wenn man sich The Strangers mal so generell anschaut. Aber das war so ein bisschen doch ein sehr standardmäßiger Opener, der dann aber doch ein bisschen überraschend geendet hat, weil er dann doch nicht uns jetzt gleich die Blutkeule an den Kopf geworfen hat. Sondern ich glaube, einer von diesen Maskierten hat sich dann da zu ihr ins Bett gelegt. Irgendwie sowas war das. Das fand ich eigentlich einen netten Start. Und ich glaube, mit so 80er-Look hat man mich eigentlich immer, also die Musik und auch generell dieses ganze Aussehen, da bin ich dann immer schon ein bisschen hooked. Also ich finde das irgendwie sehr spannend. So. Ja.
Pascal, es setzt dann ja die eigentliche Handlung des Films ein. Wir lernen diese Familie kennen mit der, ich setze es mal in Anführungszeichen, etwas schwierigen Tochter, die dort ins Internat gebracht werden soll, weil sie scheinbar, ja, wie gesagt, eher schwierig ist, wie man so schön sagt. Das sind wir schon fast wieder so ein bisschen bei dem Thema, was wir bei Nightmare on Elm Street hatten. Einfach mal die Kinder dann abschieben, wenn es nicht mehr so ganz passt. Ne? Das wird hier auch so ein bisschen deutlich, dass es tatsächlich scheinbar hier auch so ist, ein wenig. Und die Fahrt ist recht weit zum Internat und deswegen wollen sie eben dann in dieser Ferienanlage der Verwandtschaft eine Zwischenpause einlegen und kommen dann auch an bei Dunkelheit. Und ich muss sagen, Pascal, mir hat das tatsächlich hier optisch tatsächlich sehr gefallen, auch wenn es sehr klischeehaft ist, aber so das Ganze, wie das so ein bisschen sehr abgelegen war und sehr verlassen, vor allem, weil wir halt komplett außerhalb der Saison sind dort und alles so ein bisschen in Nebel getränkt und dazu ein paar wenige Lichtquellen. Und ich muss sagen, ich will es hier auch schon mal ein bisschen vorwegnehmen, ich muss sagen, optisch hat mir der Film, hat es mir richtig angetan, muss ich sagen. Gerade so diese Ausleuchtung von dieser Ferienanlage fand ich schon, ich will jetzt nicht das Wort genial benutzen, aber schon ziemlich klasse. Wie ging's dir da generell? Und vielleicht magst du auch schon so ein bisschen auf die Familie an sich eingehen, auf die vier Figuren, die uns da präsentiert werden. Und vor allem, wo deine Sympathien hingegangen sind, zu Beginn.
Ja, also erst einmal, was das Optische angeht, da möchte ich dir auch absolut zustimmen. Ich finde auch, dass das auf jeden Fall der Aspekt des Films ist, der herauszustellen ist, weil der ist wirklich, auch ich möchte jetzt hier nicht irgendwie so Wörter wie genial oder unfassbar in den Mund nehmen, aber es ist schon eine sehr, sehr starke Optik. Ist auch sehr, an einigen Stellen merkt man hier auch wieder, die Inspirationen sind ja recht offensichtlich. Das wirkt halt auch dann noch mit dem Soundtrack zusammen, wirkt das alles sehr Carpenter-esque teilweise. Aber das finde ich prinzipiell gut. Und ich mag auch, dass tatsächlich hier das Opening mit der Familie, dass man da ein bisschen was sieht, dass da mal ein bisschen da, ich finde, das gibt dem Film gleich so eine, zumindest am Anfang, eine höherwertige Note. Wenn man jetzt halt, es mag trivial klingen, aber wenn sie halt den Bruder vom Baseballspiel abholen und dann sind da halt wirklich Kids, die Baseball spielen, das sind so Kleinigkeiten, die dann, finde ich, schon mal hier irgendwie ein erst einmal zumindest positiv stimmen, weil man weiß natürlich halt auch, ich habe den jetzt zum Beispiel zum ersten Mal gesehen und ich weiß, okay, ist ein so Horror-Sequels, ne? Es ist immer so ein Ding. Da kann natürlich auch die Messlatte da nochmal ganz tief nach unten fallen. Das fand ich prinzipiell cool. Ich bin auch mit der Familie an sich, die hat mich jetzt, ja, die fand ich, da fällt mir so das Wort solide ein. Also ich fand, natürlich ist das rebellierende Teenager-Mädchen da schon sehr stereotypisch angelegt, aber das ist ja prinzipiell nicht schlimm. Das macht es einem ja auch leichter, ja, die Rolle nachzuvollziehen. Ich finde den Bruder eigentlich sogar ganz cool. Ich finde auch die Chemie zwischen den beiden, die ist immer ganz nett, wenn man merkt, so, die haben sich halt irgendwie, mögen sie sich schon, aber sie ist halt auch aus nachvollziehbaren Gründen absolut nicht gut gelaunt. Und die Eltern, ja, man versteht schon, einerseits das, was du sagst, klar, es ist so auf der einen Seite, gerade aus der Sicht der Tochter, ist es dieses abgeschoben werden im Sinne von, ja, okay, ich bin zu anstrengend, dann sollen sich andere darum kümmern. Auf der anderen Seite kann man auch dann in so den kleinen Dialogen, die es gibt zwischen der Mutter und der Tochter, auch nachvollziehen, dass wahrscheinlich den Eltern schon einfach daran gelegen ist, dass es ihr gut geht und die einfach die Möglichkeit darin sehen, dass es halt über das Internat besser ist. So viel zur Familie. Inwiefern das jetzt noch für irgendetwas, was jetzt kommt, für den Horrorfilm, der darauf folgen soll, inwiefern das da irgendwie wichtig ist, das sei mal in große Anführungszeichen gestellt. Aber ich war tatsächlich, als ich den Anfang gesehen habe, dachte ich so, oh, das ist ja eigentlich ganz nett. So, da kann ja was Cooles kommen.
Muss jetzt André, da ich ja schon weiß, wie André den Film findet, da ich ja mit ihm im Kino war damals, muss ich André jetzt immer so ein paar Fragen stellen, Suggestivfragen, die ihn noch nicht dazu bringen, zu kritisch zu werden. Aber ich glaube, das erübrigt sich schon mit der Frage, wenn ich ihn frage, wie er die Figuren hier fand, mit denen er die nächsten 90 Minuten verbringen sollte.
Also sie sterben nicht schnell genug, das kann man schon mal sagen.
Hey, komm.
Nein. Ich finde, am Anfang geht's tatsächlich noch. Ich finde leider, ich finde Vater, Mutter, Sohn gehen. Ich finde die Tochter ist schlimm, weil sie so ultra krass Klischee ist, also so wirklich ultra krass Klischee. Die ist so wirklich so die typische Grunge Goth 16-jährige unflätige Teenie-Göre, aber so durch und durch, so mit allem, was dazugehört, so H&M-Shirt und ich bin so edgy und ich beef mich immer mit allen und ich finde sie echt furchtbar leider. Es tut mir echt total leid. Du kannst so eine Figur schon so zeigen.
Zwischenbemerkung, falls H&M mit uns kooperieren möchte irgendwann, das hat er nicht so gemeint.
Solange wie der Friday the 13. Merch raushaut, mal wieder limitiert, bin ich dabei. Also so kannst du eine Figur natürlich so bringen, aber das ist wirklich die ist so übergezeichnet. Ich mag das nicht. Ich finde sie viel zu drüber. Das kannst du auch realistisch, also das kannst du schon trotzdem so darstellen, aber eine Spur realistischer und eine Spur unnerviger auch. Also du kannst, also beziehungsweise, nee, die Figur kann sogar nervig sein. Aber die Figur ist schon so eine Persiflage von nervig. Ich finde sie furchtbar. Es tut mir echt total leid. Ich kann die nicht ausstehen. Ansonsten finde ich so das Setup erstmal am Anfang so und ich meine, du lernst halt, dass sie ins Internat bringen wollen, da auf so eine Academy School. Also A hat tatsächlich nicht wirklich relevantes Bewandtnis für den Film später und außerdem, es wird auch nicht so richtig klar, warum, weil es wird die ganze Zeit nur angedeutet, dass sie ja irgendwie was Schlimmes gemacht hat und sie ist halt so super, also generell halt, einfach nicht mehr handelbar ist, so für die Eltern offenbar, aber sie spoilern auch so, oder nicht spoilern, sie teasern die ganze Zeit so ein bisschen an, dass sie irgendwas ganz Schlimmes gemacht hat, deswegen muss sie auch jetzt weg, aber es wird gar nicht benannt, auch warum, also es kommt gar nicht raus, jetzt warum es alles so furchtbar ist mit ihr.
Die Seite wurde aus dem Drehbuch rausgerissen.
Offenbar war es so schlimm, dass es niemand wissen durfte. Nee, ich weiß nicht, ich finde, sie bauen es halt auf, aber es hat eigentlich keine Relevanz für den Film. Und dann finde ich auch, dass das Aufhänger zu nehmen, wir machen diesen Trip, weil wir sie dahin bringen wollen, ist halt dann auch wieder so hanebüchen, wenn du nicht mal lieferst, warum denn, und ein bisschen Background mehr noch so. Von daher, es ist okay so, die Familie, ich habe schon schlimmere Filmfamilien gesehen, so, die sind an sich okay, und dass sie dann da auch unterkommen, weil da eben die Verwandten sind, so, das ist ja auch alles in Ordnung. Und das Setup so am Anfang finde ich auch okay. Und ich bin auch dabei, dass der Film optisch am Anfang echt viel richtig macht und dass die Stimmung da auch in diesem dieser Siedlung da echt in Ordnung ist und Lichtspielerei, alles cool. Aber ja, so von der Familie her, wie gesagt, kann man machen, aber ich finde sie halt furchtbar und ich mag es halt nicht, dass sie überhaupt so, also dass sie es auch so in der Luft hängen lassen, dieses Setup, was sie dann haben.
Wohin flogen deine Sympathien, Miri?
Ich muss erst mal zustimmen, ich finde sie als Charakter auch sehr, sehr nervig und auch sehr überzeichnet, aber dann habe ich mal so zurückgedacht an meine Schulzeit, wo ich so richtig anti-alles war und dann habe ich mir, was weiß ich, als Vorbild genommen und cool rumstehen und cool reden und cool agieren und ich habe zwar nicht geraucht, aber ich kannte dann auch welche, die haben dann halt auch zu der Zigarette gegriffen, weil es halt so cool aussah, mit Zigarette rumzustehen und dann hier das Ramones-Shirt, was sie da getragen hat. Solche Teenager gibt's halt auch. Also ich glaube, es ist halt wirklich sehr, sehr überzeichnet, aber es ist halt auch nicht so fern von der Realität von manchen Teenagern. Ich muss auch sagen, dass ich mir gerne gewünscht hätte zu erfahren, was sie denn gemacht hat. Vielleicht kann man so gegen Ende, wenn man sie dann so ein bisschen in Aktion sieht, ich will jetzt nicht so weit vorgreifen, kann man sich vielleicht denken, dass sie da was richtig Schlimmes angestellt hat. Die Frage ist nur, was?
Ich war auch ein krasser Edgelord mit 16, das stimmt schon. aber wenn ich rückblickend an mein Ich von 16, wenn ich so war wie die im Film, dann erschieß mich bitte rückwirkend, danke.
Das macht hoffentlich keiner, weil wir brauchen dich noch. die Charaktere bleiben für mich wirklich so ein bisschen unausgegoren, auch wenn ich diese Bruder-Schwester, dieses Gespann da eigentlich dann ganz nett finde. Aber der Film zielt halt, glaube ich, auch nicht so darauf ab, dass wir jetzt hier Charaktere haben, die so 3-4-dimensional sind, dass wir absolut mit denen mitfühlen können. Also sie sind schon ein bisschen Mittel zum Zweck und das verzeih ich dem Film auch. Also, ja, Spoiler, ich mag den Film sehr. Sehen wir dann gleich.
Die Verwandtschaft, die dort eigentlich besucht werden soll, sie ja nicht in dem Sinne, sie sind eher Mittel zum Zweck für die Familie. wenn die eben mal so eine Ferienanlage haben, kann man das ja schon mal nutzen. Die sind jedenfalls erstmal nicht da, da wird nur eine Nachricht hinterlassen. Und in dem Bungalow selbst wird es dann schon nach ein paar Sekunden mysteriös, als, wie im ersten Teil, ein Mädchen klopft und nach einer Tamara fragt. Also tatsächlich einfach 1:1 die Wiederholung aus dem ersten Teil. Aber das ist ja im Prinzip erstmal nichts Schlimmes, weil es ja wahrscheinlich einfach die Methode dieser Kids ist. Und dadurch lernen wir im Endeffekt auch, zumindest diejenigen, die den ersten Teil gesehen haben, dass es sich wieder um dieselben Leute handelt, die hier wahrscheinlich für Terror sorgen werden. Jedenfalls scheinen die Eltern keine besonders idealen Eltern zu sein. Das sieht man, die verstehen sich alle nicht so besonders gut. Auch das Interesse der Eltern für die Kinder ist auch nicht so wirklich da. Also in Sachen Erziehung sind es keine Vorzeigemodelle. Und so ist es kein Wunder, dass nach ein paar Kabbeleien und Streitereien Kinsey, also die Tochter, nach draußen flüchtet. Und anstatt, dass sie selber dann irgendwie versuchen, ihre Tochter wieder zu holen, schieben sie auch noch Luke, also den Bruder, dahin, damit er mal mit ihr, weil die sind ja Geschwister und so, das klappt schon. Und dabei merkt man auch am Anfang, zumindest in diesem Baseballspiel, dass er da eigentlich auch nicht so wirklich Lust drauf hat. Jedenfalls quatschen die beiden etwas und kommen sich wieder so ein bisschen näher. Während wir aber im Hintergrund schon, wie im ersten Teil, einfach so eine maskierte Person sehen, was natürlich auch eine Anspielung auf den ersten Teil ist. Aber auch hier muss ich wieder sagen, diese ganze Kulisse dort mit der Feriensiedlung und was die Kamera damit anstellt, ich muss sagen, ich kann da nur ein bisschen Begeisterung äußern für. Allein diese Zooms, also da gibt's ja auch, ich weiß nicht, um diese Szene war es glaube ich noch nicht, aber ein bisschen später kommt es auch, wie die Kamera einfach so aus mehreren 100 Metern Entfernung so scharf auf ein größeres Objekt raufzoomt und so weiter, und die Kamerafahrten, das ist alles extrem gut für diese Geschichte, die der Film erzählen will, schon fast zu gut inszeniert, würde ich fast sagen. Also er ist, die Story wird der Optik des Films vielleicht immer nicht so ganz gerecht, beziehungsweise die Optik ist halt viel zu gut für diesen Film, aber da muss ich sagen, das lasse ich mir nicht nehmen. Also optisch, audiovisuell generell, auch der Soundtrack natürlich und was er mit dem Film macht, muss ich sagen, kann ich nur loben, Pascal.
Ja. Ich finde, ich finde im späteren Verlauf tatsächlich, ist mir das ein bisschen, gerade wenn wir zum Beispiel so von diesem Nebel sprechen, da gibt's auch hier und da, glaube ich, später ein paar Szenen, vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber ziemlich sicher halt offensichtlich übertriebene Verwendung von so CGI-Nebeleffekten, die hier und da kurz in Erscheinung treten. Ich gibt kurze Momente, wo ich es halt ein bisschen drüber finde, wo ich jetzt so diese Stilisierung dieser ganzen Anlage,
ist Absicht. Ist mir dann ein bisschen, ich glaube, die wollen noch ein bisschen Carpetes da reinbringen in die Angelegenheit.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es ist mir halt manchmal ein bisschen zu sehr mit dem Holzhammer. So, ich finde auch gerade bei halt ja den offensichtlichen Carpenter-Vorbildern, da ist es halt da ist es, gehört es irgendwie dazu, aber da wird einem das nicht so sehr auf die Nase gedrückt. Aber davon abgesehen finde ich die Optik, ja, habe ich ja eben schon gelobt und ich kann es jetzt auch nochmal loben. Ich finde auch, der Film ist in der Hinsicht, das ist auf jeden Fall das, was man hier rausstellen kann, was der Film auf jeden Fall gut macht. Aber ich muss auch sagen, dass, also jetzt nicht, dass die Story dem nicht gerecht wird, aber dann leider auch das, was größtenteils passiert. Aber ich will es auch nicht zu weit vorweggreifen, und,
also hast du dich noch mal so, hattest du wieder diesen Moment aus dem ersten Teil, als die maskierte Person im Hintergrund stand, oder war es für dich jetzt schon eher so dieser Moment, okay, machen sie also noch mal dieses Element?
Ja, also so eine richtige Gänsehautstimmung ist jetzt hier nicht noch mal aufgekommen, und auch more of the same. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, du weißt ja mehr oder weniger jetzt sehr wahrscheinlich, worum es hier geht, und wenn der Film nicht noch irgendwo einen abgefahrenen Twist mit reinbringt, dann ist der Fahrplan ja gesetzt so. Und deswegen ist dann tatsächlich, was das Spannungskino angeht hier, da funktioniert es halt leider für mich nicht mehr. So, ich gehe davon aus, dass die drei jetzt, die hier durch diese Anlage jagen, und nach werden diverse Familienmitglieder sterben, vermutlich nicht alle, und das bekommt man dann ja auch sehr schnell.
Obwohl der Film ja, André, ja doch sich ein anderes Korsett anzieht, also das Home Invasion Gewand ist natürlich nicht mehr da, aber auch dieses Terrorkino in dem Sinne ist nicht mehr da. Man könnte fast meinen, auch so wie er den nächsten Teil so ein bisschen inszeniert, wenn die Geschwister dort in den offenen Bungalow gehen und dann die entstellte Leiche, ich glaube, das war von der Großmutter, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht ganz
irre. Ja, das sind beide, die sind aneinander gefesselt.
Finden Sie die zweite nicht erst später?
Sind nicht aneinander gefesselt, die beiden? Vertue ich mich da jetzt?
Ich weiß gar nicht, eine hatte doch so ein offenes Gesicht.
Haben so ein Tuch, irgendjemand hatte einen Bettlaken über dem Kopf.
Stimmt. Stimmt, das ziehen sie ja dann noch ab, genau. Auf jeden Fall finden sie die Leichen und flüchten dann natürlich wieder aus diesem Bungalow, treffen auf die Eltern und dann gehen sie zusammen in den, beziehungsweise sie teilen sich auf, dass quasi Vater und Sohn Hilfe holen sollen und Mutter und Tochter gehen zurück in den eigenen Bungalow, wo sie dann die zerstörten Handys finden. Und dann ist da...
Ja, Moment, dann lass doch direkt mal da eingreifen, weil da ist schon wieder so eine Szene, wo ich mir schon wieder dreimal in den Kopf greife, wenn sie immer
läuft. Ja, aber ich will dir ja noch eine liefern, dass du dir zweimal gleich in den Kopf greifen kannst.
Ja, dann lass mich nur kurz da einmal kurz einhaken, damit wir dann direkt weiterspringen können, weil dann können wir es direkt abhaken. Können wir kurz drüber reden, dass es auch wieder so komplette Filmdummheit ist. Sie finden die Leiche, laufen weg, treffen unterwegs quasi die Eltern, die sich gegenseitig suchen. Sie erzählen ihnen davon, dass da Leichen liegen. Der Vater sagt, alles klar, Tochter und Frau, geht mal in Sicherheit in den Bungalow. Ich werde mit meinem Sohn hier wie echten Männer gucken und uns jetzt die Leichen mal an. So, Alter, Leute, nein, das ist schon wieder so ein Bullshit. Geh in deinen Bungalow, ruf die Polizei, du musst hier nicht den Helden spielen. Das ist schon wieder so ein, das ist der erste Moment im Film, wo ich mich nach der Einführung von der Tochter jedes Mal richtig aufrege. So, nein, Mann, markier nicht den Dicken. Geh mit deiner Familie in den Bungalow und ruf die Bullen. Aber nein, er muss mit seinem Sohn sich das angucken gehen. Völliger Bullshit. Danke, I rest my case.
Im Bungalow finden sie eben nicht nur dann die zerstörten Handys, weswegen es durchaus smart war, dass der Vater mit seinem Sohn nicht zurück in den Bungalow gegangen ist, weil er schon vielleicht wusste, dass die Handys kaputt sind. Jedenfalls befindet sich eben das maskierte Mädchen auch in dem Bungalow und greift die Damen an. Da könnte man natürlich darüber streiten, ob Christina Hendricks dort nicht hätte auch zu einem Messer greifen können, was ja durchaus da vorhanden war in dieser Küchenzelle. Das ist ein bisschen, aber das ist halt wieder, man könnte es auch mit der Situation rechtfertigen, Panik und so weiter.
Aber sie hat doch gesucht, also die waren doch alle weg, die haben doch alle Messer
weggepackt. Standen da nicht welche? Ich meine, es ist auch ein Stand.
Nee, also sie hat doch die Schubläden aufgezogen und da war alles weg an scharfen Gegenständen, dachte ich.
Du passt immer zu gut auf mich.
Das stimmt tatsächlich, da liegen nur so ein paar Schneebesen drin und so, da ist.
Ja, aber es reicht ja, Schneebesen, hätte sie zugreifen können. Hat sie nicht gemacht. Filmfehler.
So. Schneebesen im Auge ist auch okay, ja.
Ja. Also, manche Killer kann auch mit dem Schneebesen was anfangen, garantiert. Pascal?
Ja, jetzt mal unabhängig davon finde ich trotzdem, dass jetzt an der Stelle, wenn es halt jetzt hier diese Gegenüberstellung ist, das Mädchen mit dem Messer und der Maske gegen die beiden, da hat's mich jetzt tatsächlich genervt, dass halt auch, wenn dann die Mutter jetzt ja stirbt, so sie versuchen ja beide zu fliehen, es entkommt nur die Tochter und nicht mal, ich meine klar, die eine Person hat ein Messer und man nicht, aber dieser Tod, also sorry, wenn ich das dir quasi schon, wenn ich das dir vorwegnehme, aber wie die Mutter stirbt, das hat mich tatsächlich wirklich gestört, weil sie guckt nach oben zum Fenster, das Mädel kommt in Ruhe rein und es ist kein Versuch, da irgendwie was entgegenzusetzen. Es ist ja nicht so, dass da Freddy steht oder Jason, weißt du? So, du kannst da halt, lauf sie um. So, keine Ahnung, mach irgendwas, kriegst halt einen Schnitt ab, aber lass dich doch nicht so abschlachten.
Ich hasse diese Szene. Es ist ja so ein, du kannst ja kurz beschreiben, sie schließen sich im Bad ein, sie rüttelt draußen an der Tür, und dann sehen sie halt, dass eine Dachluke ist und die Mutter hilft der Tochter halt aufs Dach und dann bricht sie halt die Tür auf und die Mutter, wie du gerade gesagt hast.
Wichtig ist noch, dass sie die Polizei noch rufen.
Ja, stimmt, ja. Und dann wird die Tür aufgebrochen und die Mutter guckt, so wie du sagst, sie guckt so nach oben, du siehst die Kamera eben vom Dach runter, sie guckt nach oben und sagt so, ja, lauf, ne, und danke, tschüss und schönes Leben noch. Und dann kommt halt die Killerin von hinten so ganz genüsslich ran, umarmt sie doch so und sticht sie dann halt ab. Und ich denke mir auch so, Menschen haben einen Überlebensinstinkt. Da ist zwar keine Waffe im Bad, aber keine Ahnung, das ist ein Plastikbungalow. Reißt das Waschbecken ab oder nimm den Spiegel von der Wand und hämmer ihr damit. Also Mensch hat einen Überlebensinstinkt. Du kämpfst irgendwie noch. So, und aber dieses nach oben gucken und sich genüsslich abstechen lassen, das geht mir auch jedes Mal so auf den Zeiger. Der Tod ist so unwürdevoll und einfach, gefällt mir auch null die Szene. Ja.
Wobei aber eine Mutter ja als erstes den Instinkt hat, ihre Tochter in Sicherheit zu bringen und deshalb braucht sie ja auch so lange.
Das ist auch völlig in Ordnung. Aber sobald die Tür dann hinter ihr aufgeht, du wartest da einfach nicht ab, bis das passiert so. Du hast irgendwie einen Drang, dich zu befreien, zu kämpfen, irgendwas zu tun. Also dass sie keine Chance hat, dass sie dann stirbt, ist okay. Aber ich finde da halt auch, das ist halt dieses, die wartet einfach nur regungslos ab, bis sie abgestochen wird so. Also da ist keinerlei, nicht mal ein Versuch, sie irgendwie wegzudrücken, zu schlagen, irgendwas. Und das gefällt mir überhaupt nicht an der Szene.
Also für mich waren da so ein paar unausgesprochene Dinge zwischen Mutter und Tochter, wo ich mir halt dachte, okay, sie versucht jetzt doch mal ihre Tochter anzugucken, ihr zu sagen, ich hab dich lieb, und die Tochter will sie da auch nicht alleine lassen, und das ist halt so der letzte Moment. Also ich glaube, sie wusste einfach schon, dass sie stirbt. Hm. Vielleicht hatte sie einfach keine Ambition mehr zu kämpfen, wer weiß, keine Ahnung. Eigentlich
hätte Entschuldigung.
Was?
Bei so einer Tochter, nee, Entschuldigung.
Stimmt, sie hätte kämpfen können, klar, daran habe ich jetzt gar nicht so gedacht. Ich fand es dann nur wieder sehr gruselig, wie die Maskierte sie dann so von hinten umarmt, ihr dann nochmal so durch die Haare streicht und sie dann absticht. Also das hat was sehr Intimes, was dann aber auch sehr brutal endet. Aber ja, eigentlich hätte es noch mehr Kämpfen sein können zwischen den beiden, das stimmt.
Also wie gesagt, ich verstehe jetzt nicht falsch, ne? Ich will jetzt hier keinen Stand-off und irgendwie 3 Minuten Gekloppe so. Aber einfach so von der Reaktion, ja, ich verstehe ich finde den Punkt interessant, den du sagst, Miri, das stimmt. So dieser letzte Blick zur Tochter, ne? Sie hat kein gutes Verhältnis und jetzt endet es quasi hier und sie weiß das. Ja, okay, das sehe ich. Das ist ein guter Gedanke. Ich meine wirklich einfach diesen menschlicher Reflex, so wenn du halt angegriffen wirst in irgendeiner Form, irgendeine Abwehrreaktion erfolgt eigentlich automatisch. So, du hast einen Überlebensdrang. Und daher finde ich das so ein bisschen blöd inszeniert, einfach, dass sie sich das wirklich so völlig regungslos einfach abstechen lässt. So, das gefällt mir nicht. Aber ich finde deinen Gedankengang mit dem von wegen letzter Blick und ja, okay, das sehe ich. Das ist ein guter Punkt, weil es ja auch so eingeführt wird, dass die beiden kein gutes Verhältnis haben. So, okay, das sehe ich, ja. Finde ich gut.
Und vor allem für mich entstand in dieser Szene dennoch eine Art Grusel oder Schock, weil einfach diese Gleichgültigkeit und Kälte, mit der Eindringlinge dort agieren, wieder so zur Geltung kam. Einfach diese Gnadenlosigkeit, die sie an den Tag legen. Und dazu halt eben, auch in dieser Szene läuft ja wieder gleichzeitig dieser 80s-Soundtrack parallel ab, diese quasi in dem Sinne banale Popmusik. Und das beides in Einklang hat für mich wieder einen Effekt gehabt, einen emotionalen.
Können wir vielleicht noch mal kurz über die Handys reden? Also das fand ich ja auch ganz cool, weil ich glaube, das kam ja erst so in den letzten Jahren, wenn man sich jetzt immer trifft und alle Handys auf dem Tisch, dass jetzt keiner irgendwie aufs Handy guckt. Das ist auch was man kennt. Also ich kenne das aus einem Restaurant oder so. Und dass dann das genutzt wird, um da diesen, okay, alle Handys auf einem Ort, super, wir zerschlagen sie, aber trotzdem funktioniert danach noch ein Handy. Wahrscheinlich war es ein Nokia, ich weiß es nicht. Aber mit diesem Handy konnte dann auch angerufen werden. Also das fand ich eigentlich ganz cool. Es ist jetzt nur eine simple Sache, hat jetzt nicht so Ausmaße, aber das fand ich eigentlich eine coole Idee, so das zu nutzen.
Ja, geh ich mit. Also ist zumindest nicht so ein komplett blöder Gedanke, wie man jetzt alle Handys los wird, sage ich mal. Also als Drehbuchkniff jetzt nicht
mehr. Wir haben kein Netz.
Genau. Ist nicht dieses typische, ich habe kein Netz oder jetzt kein Empfang, wir sind so weit draußen, sondern ja, genau. Wir haben die Handys da gelassen, weil wir miteinander sprechen wollen und nicht am Handy hängen, und dann wird es ihnen zum Verhängnis. Finde ich auch ganz gut, ja.
Die beiden Herrschaften, nämlich Sohn und Vater, gehen derweil wieder in das Hüttchen mit den Leichen, und es stellt sich heraus, dass es eben die Verwandtschaft ist, die dort zur Strecke gebracht wurde. Das erkennen sie eben auch durch diesen Anrufbeantworter-Spruch, weil an den Leichen ist es nicht mehr so ganz zu erkennen, wer da tatsächlich gerade vor ihnen zerstümmelt rumliegt. Was irgendwie keinen Sinn macht, weil die Killer haben ja auch den Strom irgendwie ausgeschaltet von diesem Bungalow, und der Anrufbeantworter geht irgendwie trotzdem. Aber das ist dann mal dahingestellt, das ist halt hat man halt öfter in Horrorfilmen. Jedenfalls werden auch die beiden terrorisiert, und der Mann mit der Maske und mit seiner Axt steht vor der Tür, und sie versuchen dann zu flüchten und finden im eigenen Bungalow dann nur noch die Leiche der Mutter. Und jetzt müssen sie natürlich die Schwester suchen. Das ist ja so ein bisschen der Handlungsstrang des Films. Jemand ist weg, wir müssen ihn suchen. Der ist weggelaufen, wir müssen den suchen. Aber so ist das nun mal. Sie versuchen das aber wenigstens immerhin mit dem Auto. Was ja prinzipiell erstmal eine gute Idee ist, weil es ja noch scheinbar voll funktionsfähig ist. Da haben die Killer scheinbar mal nicht so schlagfertig gehandelt. Aber wie das nun mal so ist im Horrorfilm, hat das Auto einen schweren Unfall. Und ich glaube, der Vater bleibt da stecken, der kriegt ja diese Holzlatte da durch den Körper gerammt, und sein Sohn läuft erstmal los, um Hilfe zu suchen. Und Gleichzeitig sehen wir, wie Kinsey über das Gelände gejagt wird, auch mit einem Auto von den Killern. Und da muss ich sagen, kommt ja dann diese Szene, in der sie da in dieser Röhre sitzt und hinter ihr die maskierte Dame sitzt oder steht und man das auch wieder erst nicht sieht und dann erst durch so ein bisschen Helligkeit, die einfällt in die Röhre, dann so einen schönen Jumpscare gibt. Der ist verplatt, muss ich sagen, aber das ist einer der wenigen, die bei mir tatsächlich auch immer noch funktionieren. Aber bei dir wahrscheinlich wieder nicht, André.
Oh doch, der Jumpscare mag ich, also das heißt mag ich. Ich mag Jumpscares generell nicht so sehr, aber der ist zumindest gut gesetzt, so den gebe ich ihm. Weil, also das Problem war damals, der Jumpscare war schon im ersten Trailer. Daher wusste man es leider schon. Ich finde trotzdem, der wirkt. Also ich habe ihn letztes Mal jetzt bei diesem Mal auch wieder ein bisschen vergessen gehabt. Der kommt schön reingeknallt. So, der ist ganz nett, den gebe ich ihm auch. Und das ist ja gleichzeitig auch wieder so ein bisschen Unterstützung des Terrors, so ein bisschen, so dass sie da so gnadenlos von allen Seiten gejagt wird. Sie denkt halt, sie entkommt gerade dem Auto und da sitzt dann schon wieder die nächste. Der ist ganz nett so. Ich finde halt generell, muss ich sagen, dieses mit dem Auto da durch die Gegend fahren, das nimmt dem Film auch meiner Meinung nach immer wieder ein bisschen Effektivität und Spannung. Ich finde irgendwie, ich weiß nicht.
Jetzt von den Antagonisten oder von den Protagonisten?
Beides. Okay. Ich finde generell so mit diesem Auto da rumgucken, also gerade der hier, der Axtmaskierte, ne, der Mann halt der Strangers-Gruppe da, der fährt ja später generell viel mit dem Auto da durch die Gegend. Und ich finde irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde, für mich hat das nichts Bedrohliches. Ich finde irgendwie, das ist immer so, das wird auch so unbeholfen, wie der immer da durch die Gegend fährt und wieder umdreht und es
gefällt. Ich kann mir vorstellen, dass sie das, weil es im ersten Teil halt auch so ein bisschen vorkam, dass sie das einfach mit rübergenommen haben.
Ja, und hier haben sie es, glaube ich, mitgenommen, einfach weil das Szenario halt doch ein bisschen größer ist. Ne? Es ist halt weitläufiger. Sie sagen ja auch am Anfang, es sind 47 Hütten. Da wäre es wahrscheinlich einfach irgendwann auch einfach mühsam geworden, da ganz durch die Gegend zu hetzen, irgendwie zu Fuß. Von daher, ich verstehe mich schon.
Warte, wenn wir das Fass aufmachen, lass mich ganz kurz weitermachen in der Handlung, weil dann können wir da ein bisschen genauer drauf eingehen, auf den Punkt. Weil der wird da jetzt in der nächsten Sequenz dann doch ja, das, was du gesagt hast, wird dann noch ein bisschen verdeutlicht. Sie gehen dann wieder zurück ins Geschehen zum Vater, der eben nach dem Unfall im Wagen eingeklemmt ist und plötzlich ist der Killer mit der Axt, sitzt neben ihm, macht noch Kim Wilde's Cambodia am Radio an, weil er da so drauf steht auf den Song und sticht dann den Dad mit so einem Schraubenzieher relativ unspektakulär, aber doch fies ab. Und dann sehen wir, wie Kinsey, die dann aus dieser Röhre geflüchtet ist, die sie auch so ein bisschen flüchten lassen, ein bisschen durch die Gegend irrt und sich versteckt und die einzelnen Bungalows abcheckt. Und da kommt es meines Erachtens nämlich zu der dümmsten Szene des Films aus diversen Gründen.
Ja.
Sie geht dann in den einen Bungalow und sieht dort so eine Spieluhr, so eine Spieluhrbox, nenn es einfach mal, die dann plötzlich losgeht und plötzlich ist das maskierte Mädchen, taucht neben mir auf, aber sie taucht natürlich erst auf oder reagiert erst, als diese Box ausgelöst wird, was natürlich total super Bullshit ist, also die ganze Konstruktion dieser Szene und
ja, vor allem ist es, mach das mal fertig, dann mach doch.
Ja, und gleich für dich noch, André, zu mitgeben, worauf ich hinaus wollte, ist, auch durch dieses Auto wird natürlich eben versucht darzustellen, dass sie eben, wie du es gesagt hast, diese Distanzen zu überbrücken. Aber es ist völlig absurd in diesem Film, dass die Killer wirklich jedes Mal, und sie sind ja nicht übernatürlich, sie haben ja weder irgendwas von Jason noch von Freddy noch von irgendwem, dass sie immer wissen, wo die Leute alle sind. Ich meine, du hast es eben gerade gesagt, wie viele Bungalows? 47 Bungalows. Und sie wissen immer, wo die Protagonisten sind. Das macht im ersten Teil macht das Sinn, dass die drei Killer wissen, wo unsere Protagonisten sind, aber bitte nicht auf diesem weitläufigen Gelände. Das ist absolut absurd, finde ich.
Die haben bestimmt Walkie-Talkies unter ihrer Maske.
Ja.
Ja, und Nachtsichtgeräte und Röntgenvisiere von Predator. Ich wollte gerade sagen, es ist ja noch nicht mal das Dumme, dass sie erst angreift, als die Spiele losgeht. Das ist halt einfach nur ein blöder Gimmick-Gag. Aber alleine, dass sie. Kinsey rennt halt wahllos in irgendeinem Bungalow. Und genau da drin sitzt die Killerin und wartet. Das ist halt völliger Bullshit.
Ja,
das ist furchtbar. Wie du gerade gesagt hast, das ist wirklich die dümmste Szene im Film. Dass dann da natürlich auch dann später, ist es die, wo dann auch der Wagen reinfährt? Das ist noch später.
Das ist später, als sie mit dem Bruder nochmal, ja.
Oder sogar vorher. Ja, okay. Aber
Warte. Das war ja noch gar nicht der Höhepunkt. Der Höhepunkt kommt doch erst noch, als Luke dann mit der Pistole reinläuft, um zu helfen. Und er sich dann aber nicht traut, abzudrücken. Das ist ja noch mal, das geht ja noch mal obendrauf, das Ganze an Dummheit.
Ja. Nee, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also dieses, die Killer wissen immer genau und verstecken sich immer genau richtig, obwohl es halt, wie gesagt, alles gleich aussehende Bungalows sind, wo sich die Protagonisten hier wahllos drin verstecken. Es ist halt wirklich Quatsch einfach. Also das ist wirklich einfach ein Drehbuch-Schwäche hoch 10. Das muss man leider so sagen. Und ja, ich gebe dir vollkommen recht. Sie wird ja dann errettet. Und ja, ihr wird der Antagonist mit der Pistole ins Gesicht gehalten und es wird sich nicht getraut abzudrücken, sonst wird weggelaufen. Natürlich auch in so einer Situation. Ich meine, klar, nicht jeder kann irgendwie über kurz zum eiskalten Killer werden, aber in so einer Situation, wenn deine Eltern getötet wurden irgendwie, dann schießt du dem Antagonisten einfach mal ins Gesicht und läufst nicht weg irgendwie, weil du Angst hast. Ja, auch halt einfach, ich höre auf zu reden, einfach, ist alles furchtbar. Ich mag diese Szene überhaupt nicht. Also komplett von, wie gesagt, von Zufallsprinzip Bungalow-Auswahl bis hin dann eben, ich traue mich nicht, den Killer zu erschießen. Das ist, nee, da bin ich raus.
Kannst du dem etwas abgewinnen, Miri?
Ja, aber ich würde erstmal gerne noch zurück zu dem Moment, wo halt der Vater da sitzt mit diesem, wie er da einfach gefällt sitzt und sich der Maskenmann dazusetzt. Das hat auch so, also es gibt ja dieses Thema von dieser Machtlosigkeit, das zieht sich eigentlich durch den kompletten Film und das finde ich immer ganz schön, dass es wieder aufgegriffen wird. Wir sehen das dann später auch nochmal, das würde ich da dann auch nochmal sagen. Genau, einfach, dass man weiß, okay, er wird jetzt einfach sterben, der wird ihn jetzt erstechen, er kann aber nichts tun. Also der Zuschauer kann nichts tun und der gefällte Vater kann auch nichts tun. Das fand ich sehr stark und war dann auch ein bisschen traurig, dass es dann durch diese schwache Kinsey-Szene in diesem Bungalow, naja, dass das halt darauf folgt, das fand ich dann eher so, ich denke mir allerdings, dass er dieses Mädchen, also du hast ja auch gesagt, maskiertes Mädchen, dass er ein Mädchen nicht erschießen will, weil der Film ja schon vorher auf dieses Rollenbild Frau, Mann, die Männer gehen jetzt hier mal suchen und sich die Leichen anschauen, dass das so ein bisschen, der Luke hat Hemmungen, auf ein Mädchen zu schießen, die wahrscheinlich nicht älter ist als er. Und während die Kinsey natürlich hier so erschießt die Schlampe und, oh, darf ich das hier überhaupt sagen? Sonst piepst dir das nachher raus. Dass sie dann...
Okay,
war mir gerade nicht sicher. Dass sie dann halt so sagt, ja, du musst sie jetzt erschießen und gib mir die Pistole, ich erschieße sie jetzt. Das fand ich eigentlich ganz nett, dass da diese Gegensätze aufeinander knallen. Sie hätte es sofort getan, während Luke dann auch der Zurückhaltende, ich will jetzt nur meine Schwester beschützen und der Situation entfliehen. Das fand ich noch ganz gut. Das hätte ich jetzt nicht als dumm bezeichnet. Aber was mir gar nicht aufgefallen ist, ich habe das mit einem Kumpel geguckt und er meinte dann, ja, der Stealth-Truck ist wieder unterwegs und ich habe mich so gefragt, ja, warum? Und er nur so, ja, mit was für einer KMH-Zahl er da rumfährt und man sieht und hört ihn dann immer erst kurz vorher. Also
ja, das stimmt.
Das ist dann auch, ich greife jetzt mal vor, wo der Truck beziehungsweise Pickup da in die Szenerie knallt.
Das meinte ich ja, genau, ja.
Genau, du hörst ihn halt vorher.
Du hörst ihn erst, wenn er reinbrettert, ja. Genau, ja.
Also total merkwürdig. Also vielleicht haben sie ja die Hintergrundmusik, diesen 80s-Pop haben sie vielleicht auch ganz laut gehört, wer weiß. Aber ja, das sind so, ich möchte diese Szenen gar nicht so in meinem Kopf haben, weil danach kommt nämlich die allerbeste Szene überhaupt und da freue ich mich jetzt gleich drauf, wenn die angekündigt wird. Aber ja, das sind wirklich große Schwächen von dem Film.
Hast du dem noch was hinzuzufügen, Pascal, oder sollen wir fortfahren?
Lass uns gerne, also nee, außer dass ich bin auch auf der Seite, dass mich die Bungalow-Szene hat mich sehr gestört. Und davon ab, nee, wenig hinzuzufügen. Find aber tatsächlich, was du gesagt hast, Miri, das Thema mit der Machtlosigkeit ist auch nochmal so ein interessanter Punkt, der mir in dem Sinne auch nicht aufgefallen ist. Da habe ich wahrscheinlich aber auch einfach aufgehört zu diesem Zeitpunkt
zu denken,
ja, irgendetwas zu interpretieren. Ja, genau. Ja. Also da ja, aber ja, auf die nächste Szene bin ich gespannt. Ich muss sagen, bis zu diesem Zeitpunkt war ich schon auch durchaus ordentlich angenervt von dem Film. Das konnte bis hierhin dann die Optik auch nicht mehr kaschieren. Aber ja, Chris,
muss aber sagen, gebe ich auch mir den Punkt tatsächlich auch hier gutes Gedankenspiel, finde ich, weil tatsächlich das mit dem Machtgefälle jetzt hier mit den Geschwistern passt ja auch dann zum Ende oder Pre-Ende, aber da können wir später gerne mal drauf zurückkommen dann. Aber guter Gedanke.
Genau, also Luke drückt eben nicht ab und die beiden laufen wieder weg und werden natürlich auch wieder direkt verfolgt. Und natürlich wissen die Killer wieder genau, wo sich unsere Protagonisten verstecken und krachen dann mit ihrem tollen Pickup in die Szenerie. Eine Szene, die echt ziemlich lol ist, muss ich sagen. Aber gehen wir vielleicht zur tollsten und vielleicht besten Szene des Films über, nämlich der Pool-Szene, in der erstmal hervorragend musikalisch mit Total Eclipse of the Heart von Bonnie Tyler begleitet. Luke ist mit zunächst mit der einen Dame zu tun bekommt, die er doch erstaunlich mutig für ihn, nachdem er eben ja noch keine Frauen töten wollte, tötet er sie jetzt relativ kompromisslos. Und er bekommt es dann noch mit dem Maskenmann, mit der Axt zu tun. Und das Ganze findet eben an diesem Swimmingpool von dieser Bungalow-Anlage dort, von dieser Ferienanlage statt. Und das ist wieder extrem gut ausgeleuchtet, das Ganze mit diesen Neonlichtern, mit auch mit der Poolbeleuchtung. Und das sieht fantastisch aus. Ist auch von der Kamera wieder, allein wie die Szene beginnt, wieder aus dieser Totalen und wie sie dann reinzoomt und so weiter. Das ist hervorragend gemacht aus meiner Perspektive. Und auch dieser Kampf, den der Axtmann mit Luke dort im Pool hat und bei dem sich Luke ja wirklich vehement und jetzt auch wirklich einfach auch ein bisschen verstärkt versucht zu wehren, es aber letztendlich nicht schafft und schwer verletzt droht zu ertrinken, muss ich sagen, das ist eine Szene, die tatsächlich auch wehtut und ich habe da auch zum ersten Mal ein bisschen was empfunden und auch für mich empfunden, dass Luke, auch wenn er natürlich so ein gelecktes Abziehbildchen ist, hat er für mich doch am Ende einfach sehr viele Sympathien und Empathien hervorgerufen, muss ich sagen. Und seine Schwester kommt ja dann noch gerade so rechtzeitig zur Hilfe. Und jetzt ist das Ganze umgekehrt. Jetzt muss die Schwester eben Hilfe für ihren Bruder suchen, was er eigentlich für sie tun sollte. Aber ich glaube, wir sind uns bestimmt fast alle einig, dass das definitiv der, selbst wenn man den Film nicht ganz so gut findet, wie eben Pascal und André, das ist doch auf jeden Fall ein Höhepunkt. Aber ich lasse es mal Miri ran, weil Miri hat sich schon gefreut auf die Szene.
Ja, oh mein Gott, ich liebe diese Szene so sehr. Das ist für mich so eine der besten Szenen, die ich in langer Zeit gesehen habe. Also allein, wie es anfängt, indem diese maskierte Frau da auf ihren klackernden hohen Schuhen da auf ihn zurennt und dann der Zoom in und er sie dann einfach umnietet. Oh, das beginnt schon total toll und dann ist es so gut ausgeleuchtet mit den Neonlichtern und mit der Musik. Und dann wird auch mal der Spieß umgedreht. Also Luke ist ja dann über dieser Killerin, will ihr die Maske abnehmen und sie schnappt dann sozusagen nochmal nach ihm, geht nochmal hoch, kämpft nochmal und dann bringt er sie um. Aber das Interessante dabei ist, dass dann der Fokus auf ihm liegt, also nicht auf ihm und der Frau und der Leiche und wie das Messer da in ihre Brust eindringt, sondern einfach nur auf ihn, wie er jetzt dazu gezwungen wurde, in dieser Situation zu einem Killer zu werden. Also das dreht sich so ein bisschen, also da dreht sich das. Und dann fragt er ja auch, wie sich das jetzt für diesen Maskenmann anfühlt, der dann übrigens ziemlich cool reinkommt mit der Axt und dann dieser Fokus auf der Axt, wie er da über dem, ihr merkt schon, ich bin total dabei, wie das so über den Boden kratzt und oh mein Gott, und dann sind sie ja in diesem Pool und ich finde, das hat auch ein bisschen was von einem Tanz, wie sie da so tanzen zu diesem Lied und dann immer mit dem entsprechenden Sounddesign, wenn sie unter Wasser sind und dann wieder draußen und das fand ich so gut, also das hat so richtig für mich rausgerissen, also ich hatte total Spaß bei dieser Szene. Und war dann tatsächlich auch traurig, dass er dann da abgestochen wurde. Und übrigens, das Blut sah im Wasser total toll aus. Also dann von oben diese Draufsicht, dann haben wir dieses hellblaue Wasser und dann dieses Rot, das sich da ausbreitet. Das ist echt richtig cool. Also da musste ich so ein bisschen an Reffen denken. Ich weiß auch nicht, warum. Also so generell an dieses ganze Neonzeug. Ich glaube, seit Neon Demon bin ich da total irgendwie angefixt. Das finde ich super. Ja, das hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Und dann fand ich es auch gut, dass die Schwester auch noch rechtzeitig kam, um ihn da rauszuholen und ein bisschen zur Seite zu ziehen. Also, dass er da nicht einfach jetzt in dem Pool sterben muss, das fand ich eigentlich noch ganz gut. Und jetzt muss ich erstmal Luft holen, aber ja.
Ja, die Herren, prügelt euch, ja, wie die beiden im Pool.
Für mich auch ganz klar, dass, also erst einmal das audiovisuelle Highlight des Films und auch grundsätzlich, weil da muss ich sagen, ich habe ja eben schon gesagt, ich war bis hierhin verhältnismäßig genervt von dem Film und konnte ihn halt auch nicht leiden. Und das war jetzt wirklich so ein Augenbrauen gehen hoch, in dem Moment, wo, naja, schon fast ein bisschen in diesem Poolhäuschen Da fand ich auch mal, wurde dann wieder so ein bisschen auf die auf den Terrorknopf gedrückt. Und wenn ich jetzt da, es ist so ab dem Zeitpunkt habe ich zumindest schon so für mich gesagt, okay, jetzt muss ich hier wirklich ganz viel Suspension of Disbelief mitbringen, um halt auch, dass jetzt auf einmal alle Geräte da drin angehen und es wird schon so ein bisschen wie so ein verwunschener Jahrmarkt auf einmal. Aber trotzdem hat das dann auf einmal für mich wieder halbwegs funktioniert und halt ist gerade, wenn er dann zu dem Pool geht und dort die Lichter angehen und dann ist es halt wirklich, es ist schon eine Augenweide. Das kann ich auf jeden Fall, da gehe ich mit. Es ist schön und auch ich weiß nicht, das könnt ihr noch mal sagen, ich hatte kurz den Verdacht, dass als dieses, vielleicht war ich da aber auch nicht aufmerksam genug, als das Mädel, das Luke dann umbringt, auf ihn zuläuft, dachte ich, ah fuck, das wird jetzt irgendwie so ein richtig dummer Twist-Moment, dass das jetzt, wo er nämlich dann sich traut, jemanden umzubringen, bringt er aus Versehen die falsche Person um, so ein bisschen wie ja, im ersten Film, das ja auch geschehen ist, dass er nachher dann doch auch, es hätte eigentlich keinen Sinn ergeben, aber das wäre jetzt auch nichts, was ich dem Film nicht zugetraut hätte, dass da halt seine Schwester irgendwie unter der Maske ist oder irgendwie sowas. Aber naja, davon mal abgesehen, dann der Kampf, gibt's auch eine richtig schöne Einstellung halt, so, ja, wieder Weitwinkel, längs von dem Pool auch, lange ohne Schnitt, also gute Action-Choreografie, nicht zerschnitten, nicht so, dass man überhaupt keinen Plan hat, was hier passiert, dann im Pool die Unterwasseraufnahmen, auch nicht schlecht. Und das, was Miri gerade gesagt hat, ich dachte schon, okay, die sind zu zweit mit dem Pool, zu zweit mit dem Messer im Pool, irgendwer wird das Messer abbekommen und dann wird sich halt das Blut im Wasser verteilen, da habe ich, klingt doof, aber habe ich schon drauf gefiebert und dann hat man das bekommen und ja, also dann aus rein so audiovisueller, ja, Filmgenießersicht war das auf jeden Fall der Höhepunkt des Films für mich. Und ja, das hat mich tatsächlich sehr gefreut, weil jetzt kann ich zumindest, habe ich einerseits so ein bisschen für mich, fand ich es schön, dass dann auch so auf technischer und Regieseite zumindest mal gezeigt wurde, hier kann jemand was vom Ding. Auch wenn mich der Film drumherum nicht sonderlich gereizt hat und gefallen hat. Aber ich finde es sehr gut, sehr schön, dass es diesen Moment dann trotzdem gibt.
André.
Ja, irgendwie auf die Szene können sich irgendwie alle einigen, habe ich ein bisschen das Gefühl. Ne? Also egal, wie man den Film jetzt findet, egal welche Kritiken ich zu dem gelesen habe, ob jetzt insgesamt gut oder insgesamt schlecht, die Szene heben eigentlich alle hervor und muss man einfach sagen, ja, die ist halt das Highlight des Films so. Da stimmt einfach alles, da stimmt die Inszenierung, da stimmt das Bild, da stimmt der Sound, da stimmt die Dramatik und die Gewalt und ja, alles einfach. Das spielt alles ineinander und das ist wirklich eine super starke Szene. Und ja, ich meine, wir haben eben drüber geredet, jetzt über die Szene, dass er nicht die Frau erschießen konnte und jetzt hier wird er quasi jetzt so gezwungen und ist relativ kaltblütig. So, ja, kann man eben da so als eben dann den Bruch hinnehmen so. Ja, man kann es aber auch nicht auch sagen, okay, warum konnte das dann vorher nicht, aber das ist jetzt einfach mal hingestellt. Aber egal, die Poolszene selbst, wie gesagt, wurde eigentlich alles schon so gesagt, gehe ich mit, das ist Highlight des Films, die macht Spaß, die sieht gut aus, die ist hart, die ist einfach sehr gut inszeniert mit allem drum und dran und von daher, ja, absolutes Highlight hier im Film.
Komm, damit du nicht in der Podcast-Arbeitslosigkeit versinkst, gebe ich dir dann die nächste Szene mit auf den Weg, die so ein bisschen ja gespiegelt ist, auch zum ersten Teil, als er damals Mike zu Hilfe kam oder zu Hilfe kommen wollte für James und Kristen. Also zu Hilfe wollte er ja gar nicht kommen, er wusste gar nicht, was los ist, aber als Unbeteiligter so ein bisschen in die Szenerie kam. Hier ist es jetzt eben ja, der Polizist, der ins Szenario reinkommt. Und wir wissen natürlich, auch wenn wir auf die Uhr schauen, das kann ja jetzt nicht so eine banale Hilfe sein, ne? Und so wird er eben nach 2 Sekunden eben auch schon brutal zur Strecke gebracht. Ihm wird die Kehle aufgeschnitten. Danke für die Hilfe, kann ich da nur sagen. Ja, ist es. Also ich finde, das war ja erwartbar. Also aus meiner Sicht, also ich habe es auch schon beim ersten Mal im Kino erwartet, dass der Polizist jetzt ja nicht irgendwie eine große Hilfe sein kann, weil der Film ja dann wahrscheinlich schneller zu Ende sein wird als gedacht. Und auch das Gesicht, so ehrlich bin ich, das Gesicht des Polizisten hätte mir jetzt auch nicht gesagt, dass sie den jetzt länger im Film behalten, um noch irgendwie für andere Situationen hilfsbereit zu sein. Also da war mir irgendwie klar, das ist jetzt irgendwie just for the shock, aber auch irgendwie nicht für horrorerfahrene Leute, André.
Ja, ich dachte am Anfang noch irgendwie, die machen jetzt die Nummer hier, wie er glaubt's nicht, weil irgendwie sie finden keine Leichen mehr und so eine Nummer ist erstmal vielleicht noch, aber wie du sagst, dafür war auch, also dafür wäre nicht mehr die Zeit gewesen, um das jetzt auch richtig groß auszuspielen. Und ja, das Finale war noch zu weit weg, sage ich mal, noch zu viele Minuten, damit das jetzt irgendwie, damit er jetzt ankommt, alle drei erschießt und Happy End so. Von daher, ja, wie er stirbt, war dann, also, ja, war natürlich der Überraschungsmoment, ist halt auch wirklich fraglich, ne, Polizist, der mal wieder in bester Scream-Manier easy peasy von hinten kurz überwältigt wird und abgestochen, aber gut, die Gesetzeshüter in solchen Filmen sind ja meistens alles Flaschen. Und ja, aber viel interessanter ist dann eben die Szene, dass, weil das ist dann eben der Kontrast auch wiederum zu dem, was vorher in dem Bungalow passiert ist. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo ich dann sage, okay, dann verstehe ich doch den Kontrast so ein bisschen, das sehe ich dann, weil ja dann Kinsey hier eben ja direkt sehr, sehr Terminator wird und sich dann da das die Schrotflinte des Polizisten schnappt und es gibt kurz ein Gerangel noch, sie will die aus dem Auto ziehen und sie ballert eben diese weibliche Angreiferin da einfach mal aus dem Auto raus. Und sie lebt halt noch, was auch ein bisschen fragwürdig ist mit einem Shotgun-Schuss aus nächster Nähe, aber gut. Und sie lebt halt noch und sie nimmt ihr die Maske ab und sie fragt sie ja dann so, ja, warum macht ihr das, ne? Und die sagt ja, ja, wieder mal alles for fun und gibt, warum nicht, gibt keinen Grund. Das wissen wir als Zuschauer inzwischen. Und dann kommt nämlich dann noch das i-Tüpfelchen und Kinsey ballert ihr noch mal
Double Tap.
Zu zucken, genau, Double Tap wär's bei Zombieland und ballert ihr nochmal schön den Schädel weg, so. Also da merkt man einfach halt, Kinsey ist wirklich halt eiskalt, ne? Und kennt da einfach nichts. Ich meine, sie muss ja auch mit ansehen, wie ihre Mutter da abgestochen wird. Sehr dramatisch und von daher nachvollziehbar, finde ich eine gute Szene, wie sie da eiskalt sie dann auch mal zurückschlägt und ist ja auch dann der Moment so, überhaupt die zwei Momente, der im Pool erstmal, der erste und jetzt auch hier, das sind die Momente, die man im ersten Jahr gar nicht hatte, ne? Also diese Relief-Momente, wo auch mal die Protagonisten auch mal aktiv werden dürfen und auch selbst mal handeln und sich zur Wehr setzen, so, was natürlich wieder natürlich diese Kompromisslosigkeit beziehungsweise diese Übermacht so ein bisschen dann auch nimmt, ne? Also hier, man merkt einfach schon, der ganze Film ist ja doch eher dann auf Slasher ausgelegt, auf die klassischen Slasher-Tropes, dass es dann doch eben Protagonisten gibt, die auch selbst dann letzten Endes zur Waffe greifen können. Aber ja, also ich finde den, also wie der Polizist stirbt, ist halt nicht erwähnenswert quasi, kriegt Kehle durch und weg. Übrigens auch eine Szene, die in der Unrated dann mehr Blut beschmiert bekommen hat, wo es mehr sprudelt, aber so geschenkt. ist halt, wie hat macht's weder schlechter noch besser. Aber halt wie Kinsey dann da eiskalt mal zurückschlägt, das finde ich sehr, sehr cool.
Miri, aber wie fandst du denn, dass das Mädel mit der Maske demaskiert wurde? Das hatten wir ja bis dato auch noch nicht.
Genau. Ich wollte jetzt noch, das war das, was ich nämlich noch ansprechen wollte. Das ist auch so ein Moment von Machtlosigkeit. Also der Polizist steht da und man sieht ja schon, wie die Maskierte da von hinten kommt. Also sie ist, glaube ich, bestimmt eine halbe Minute sieht man sie dazu auf ihn zukommen, zulaufen und man ist machtlos. Und ich finde, das war nochmal ganz gut, dass diese Machtlosigkeit da nochmal unterstrichen wird. Wir sind Zuschauer, wir können nicht helfen. Auch Kinsey konnte in dem Moment nicht helfen. Ja, und das, was dann Kinsey da mit dem maskierten Mädchen gemacht hat, dass sie dann auch unmaskiert war, das hätte ich, glaube ich, nicht gebraucht. Also vor allem, weil uns dieser Demaskierungsmoment schon bei der anderen verwehrt geblieben ist, wo Luke ja nach der Maske greift und sie dann das verhindert, also diese andere. Und hier wird sie halt demaskiert. Also kann ich mir nicht genau erklären, was das jetzt irgendwie unterschwellig auf irgendeiner, was weiß ich, Ebene bedeuten sollte. Aber es war auf jeden Fall sehr befriedigend, das dann zu sehen mit der Shotgun und da konnte ich Kinsey echt verstehen. Und dann auch dieser Weitwinkel, also man sieht es nicht von nahem, wie Kinsey dann da in den Kopf schießt. Das fand ich auch eine sehr schöne Szene, wie dann dieses demaskierte Mädchen da so vor ihr kniet, um ihr Schicksal sozusagen zu empfangen, das sie eigentlich ihr bereiten wollte. Das fand ich eigentlich auch eine sehr gute Szene. Auch der Tod von dem Polizist davor hatte für mich auch seine Wirkung.
Pascal.
Ja, der Polizist. Ich fand's tatsächlich, wie sag ich's jetzt mal, nach der Poolszene.
Das war alles Kacke.
Es geht schon wieder bergab und mit dem Polizisten bin ich auch tatsächlich nicht so glücklich, weil das ist halt, es ist so, so erwartbar und auch in dem Moment eigentlich, außer jetzt, der einzige Grund ist eigentlich, Kinsey halt zu bewaffnen, so, das, und vielleicht nochmal ganz kurz die Möglichkeit realistisch erscheinen zu lassen, dass jetzt hier doch noch jemand da ist, um zu helfen und auch vielleicht auch nochmal um den Killcount ein bisschen hochzutreiben, dass halt dann jetzt im Endeffekt, ja, netto gesehen von den Nicht-Antagonisten 3 plus halt die Verwandten sterben. Ja, ich fand's, ich, auch das, was André sagt, so diese Screamer, die er halt, wie er halt von hinten einfach beide, auch die stehen sich ja gegenüber, beide bekommen es nicht mit, nur der Zuschauer sieht, wie sie halt sich von hinten anschleicht und dann halt so ganz nonchalant ihm die Kehle durchschneidet, ohne dass irgendwer irgendwie auch nur in einer Sekunde hätte eingreifen können, kaufe ich dem auch nicht so ganz ab. Der Kill dann an dem, ach, die haben ja auch alle, ich glaube, sie ist Dollface, wird sie, glaube ich, im Strangers Kanon genannt.
Ja.
Der Kill an ihr, der ist dann ganz saftig, der ist gar nicht schlecht. Und ich bin auch mit der Demaskierung jetzt gar nicht böse. Ich fand das, wenn es jetzt halt irgendwie so ein, ne, wenn es halhalt ein Franchise wäre, wo wir halt seit 8 Filmen uns fragen, wer unter der Maske ist, dann wäre es halt irgendwie ein Ding. Hier ist es jetzt, ich meine, sie haben wir eh schon immer so im Halbschatten gesehen. Und wir wissen auch, dass die Protagonisten sie ja schon mal gesehen haben, weil wir davon ausgehen, dass die wahrscheinlich ein bisschen besseren Blick auf das Gesicht von ihr hatten, weil sie ist ja immer die, die an der Tür geklingelt hat. Deswegen, damit gehe ich konform, das ist okay, dann hast du halt auch nochmal den Moment, wo sie sich in die Augen gucken und sie halt dann hier wieder dieses, ja, wie wir es im ersten hatten, dieses warum nicht, just because, ist jetzt halt hier für mich, ich weiß es ja eh schon, wenn man den ersten Teil gesehen hat, soll das hier einfach wahrscheinlich nochmal unterstreichen oder auch nochmal für Menschen, die halt den ersten Film nicht gesehen haben, zur Geltung bringen, dass halt hier Menschen ohne Motiv unterwegs sind. Aber ja, dadurch, dass sie dann halt auch schon in der Situation ist, dass sie jetzt ja gleich stirbt, fand ich jetzt nicht mehr so stark wie im ersten Teil. Und ja, alles, was jetzt folgt, dann da geht's dann für mich noch mal tatsächlich eine Spur steil, noch mehr steil bergab. Aber
bergab.
Das, ja, oh nein. Kannst du gerne erstmal
bergab.
Also
bergauf.
Bergab. Es geht bergauf. Ja, ich
sorry, also,
erzähl mal kurz, worum es in der Folge geht. Dann streiten wir uns über das Gefälle oder das den okay. Anstieg. Es bleibt am Ende nur der axtschwingende Maskenmann übrig und der zeigt sich sofort, natürlich als Kenzie mit dem Auto versucht zu flüchten und rammt dieses. Und ja, dann ist tatsächlich ein recht lustiger Kniff im Drehbuch. Kniff in ganz großen Anführungszeichen gesetzt, denn Kinsey hat natürlich ein Feuerzeug in ihrer Hosentasche und das hat sie tatsächlich berechtigt in den Hosentaschen, denn sie ist ja Raucherin. Und das ist der einer der wenigen Charakterzüge, die zu Beginn des Films verteilt werden, weil sie ja einmal an diesem Diner eine Zigarette raucht. Und sie raucht diese Zigarette nur, um am Ende dieses Feuerzeug in der Hosentasche haben zu dürfen, womit sie dann sowohl den Pickup als auch ihr Fluchtauto in Flammen steckt, so dass diese dezent explodieren. Und dann kommt tatsächlich eine Szene, und die ist, also zumindest für John Carpenter-Fans, absolut necessary und großartig, wie der brennende Pickup-Truck dann hinter Kenzie hinterherfährt. Das ist natürlich eine Anspielung auf Carpenter's Christine und das sieht so gut aus, auch auf der Brücke, großartig inszeniert, auch wenn das natürlich totaler Quatsch ist, aber hat mir richtig gut gefallen und der Film belässt es auch nicht dabei, auch als am Ende dann noch Hilfe kommt für Kenzie von so einem, zum auch so ein Pickup-Truck ist und wie sie auf das Gefährt aufspringt, ist natürlich auch ein Tribut an das Ende vom Texas Chainsaw Massacre. Bis zu diesem Punkt, wir gehen und sparen uns nochmal das Ende nochmal kurz auf, aber ansonsten muss ich sagen, rein inszenatorisch auf jeden Fall, hat mir das Ende sehr gut gefallen und wie ich das richtig raushöre, Miri auch.
Ja, also das war auch der Moment,
wo ich mir Verbündete dachte,
suchen. Ja, ich bin auf jeden Fall Verbündete. Genau, also dieser Moment, wo sie da dieses Feuerzeug in der Hand hält, sie raucht übrigens öfters im Film, auch später nochmal, wo sie dann rausgeht, wo sie so angepisst ist und ihr Bruder dann hinterherkommt. Da, und dann hat sie ja diesen Blick, wie sie lächelnd auf dieses Feuerzeug guckt und jetzt weiß, okay, ich kann die jetzt in Brand stecken, ich kann jetzt was tun. Da dachte ich mir so, okay, hat sie vielleicht irgendwas in Brand gesetzt, dass sie jetzt auf dem Internat muss oder so? Hat sie vielleicht irgendwie die Sporthalle abgefackelt oder so? Weil sie hatte, also Bailey Madison spielt da richtig diese Verrückte. Das fand ich total toll, wie man diesen, vielleicht ist diese Verrücktheit auch über diesen Zeitraum von diesem Terror entstand mit, ich sehe meine Mutter, die da stirbt, ich sehe meinen Bruder da verbluten fast im Pool und ich sehe diese Verrückten, dass sie vielleicht auch so ein bisschen verrückt geworden ist, aber da konnte ich mir schon so ein bisschen vielleicht vorstellen, so in meiner Vorstellung, was sie denn gemacht haben könnte, was so schlimm ist, dass sie jetzt weg muss auf dem Internat. Und halt dieser brennende Pickup hinter ihr, einfach auch so ein wahnsinnig gutes Bild. Und dann sucht sie Hilfe, bekommt die Hilfe fast. Und dann steigt diese Frau auch wahrscheinlich, weil sie ihr Kind, ihren Sohn da im Auto hat, steigt sie natürlich schnell wieder ins Auto, um wegzufahren. Und sie schafft es doch hinten drauf zu springen. Das fand ich auch eine sehr, einen kleinen Twist, weil normalerweise ist es ja so, die versuchen Hilfe zu rufen, das Auto fährt vorbei. Oder die Person steigt aus und wird dann so wie der Polizist auch ermordet oder so. Aber dass die Person es schafft, ins Auto zu steigen, wegzufahren und das Kind es schafft, hinten drauf zu springen, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Hätte aber nicht gedacht, dass der das so lange überlebt, so mit den Brandwunden und die müssen ja unheimlich schmerzen und so. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er mit der Axt dann nochmal hinterherkommen kann. Aber sonst fand ich das auch super. Und die Szene danach, über die wir noch nicht gesprochen haben, die fand ich dann auch unnötig. Da hätte für mich jetzt auch der Abspann kommen können.
Pascal, warum der Abstieg?
Inszenatorisch ja, gehe ich ja mit. Sieht alles wieder gut aus. Aber das ist jetzt halt schon etwas, was ich dem Film eigentlich zu keinem Zeitpunkt großartig zur Last legen kann, dass ich jetzt sage, das hier sieht irgendwie jetzt billig aus oder so. Das Feuerzeug hat sie dann dabei, praktischerweise auch ein Sturmfeuerzeug. Kann man vielleicht mit den Augen rollen, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ganz gut, dass sie das dabei hat. Und mir geht's darum, wie sie flieht, so wie sie dann versucht wegzulaufen, wie sie dann auch dieser Blick, wie man mitbekommt, sie möchte zur Brücke, weil die Brücke bringt was? Die Brücke bringt gar nichts. So, sie hätte 1 Million Möglichkeiten gehabt, da irgendwie auch mal. Es gibt diese Szene, wenn das Auto halt hinterher herfährt, und es ist immer dieses Klischee, wo man immer denkt, das macht doch kein Mensch, da, warum schlägt sie nicht einen 90-Grad-Haken und so, sie hat ja den viel besseren Wendekreis. Ich weiß, das klingt jetzt sehr technisch und sehr verkopft und man kann mir das auch gerne als Nitpicking oder so anlassen, aber wahrscheinlich auch ist dann der Film zum Teil auch ein bisschen, zumindest bei mir selber dran schuld, dass ich halt vorher schon so viele sehr rein konstruierte Drehbuch-Dinger drin hatte, die mich genervt haben, dass ich jetzt hier auch streng bin und sag, so, nee, also wenn sie jetzt irgendwie Final Girl sein soll, dann stell dich bitte so ein bisschen smarter an und lauf nicht vor dem Auto weg und versuch das Auto auszurennen, sondern mach irgendwas, versuch unter die Brücke
aber
zu kommen.
Die Brücke und nicht war auf der beleuchtet, Brücke. Oder?
Ja, aber was hilft ihr das?
Außer, ja, dass dann würdest du in den dunklen Wald rennen oder würdest du da, wo du noch was sehen kannst? Echt?
Ja, wenn das brennende Auto mich verfolgt, bin ich im dunklen Wald. ganz sofort. Das hat mich in dem Moment einfach tatsächlich sehr gestört. Aber ich kann auch, das ist natürlich jetzt wieder von der audiovisuellen Sicht aus ein starker Moment ist, das will ich gar nicht bestreiten. Aber hat mir dann einfach nicht mehr das, hat mir quasi nicht mehr das Pflaster drauf machen können, dass ich gesagt, okay, finde ich dann doch wieder okay. Oder gleicht sich aus. Ja.
André, bist du noch wach?
Also ich bin auf jeden Fall auch nicht im dunklen Wald, weil das Auto fährt ja doch leider über die Brücke. Bin ich bei Pascal tatsächlich. Bin Team Pascal. Gefällt mir auch alles nicht. Die Hommage ist nett, das sieht auch cool aus, gar keine Frage. Aber sie ist da vorher schon mal vom Auto weggelaufen. Da ist sie zumindest in die Röhre gesprungen. Ja, was noch halbwegs okay ist. Wie gesagt, ich finde diese ganze Autoverfolgungsnummer bescheuert, weil mir das im Film nicht gefällt, weil das für mich nicht spannend oder gruselig oder unheimlich ist, sondern ist irgendwie einfach, weiß ich nicht, finde ich doof. Ein Killer kann die 10-mal schneller mit seiner Axt kaputt schlagen, als da ganze Zeit unnötig mit dem Wendekreis von einem SUV irgendwie um Parkplatz zu fahren. Und von daher, ja, sie müsste einfach nur nach links weggehen und stattdessen rennt sie halt dramatisch über die Brücke und das ist alles. Also selbst die Explosion selbst ist ja schon, man sieht sogar quasi, wie beide Autos wirklich in der Explosion aufflammen, also dass der auch noch überlebt hat, ist sowieso schon wieder hanebüchen hoch 10, weil er eben kein Jason ist, aber auch das noch halbwegs geschenkt irgendwie. Von daher, das gefällt mir alles nicht so gut. Ich finde tatsächlich, dass sie das Auto anhält, die Frau erst aussteigt und denkst so, okay, sie ist safe, dann die so panisch reagiert und wieder einsteigt, das ist eine coole Szene, die mag ich, weil er dann quasi so dahinter wieder auftaucht und quasi die Frau sieht's zuerst, dann der Zuschauer und dann erst Kinsey, das mag ich eigentlich ganz gerne so. Das war wirklich noch eine nette Schlusspointe, beziehungsweise dann die richtige Schlusspointe im Krankenhaus, die ist halt wiederum wieder total unnötig. Da haben wir ja sonst auch gleich auch noch ein, da kann ja gerne gleich nochmal jemand kurz Trivia abfeuern, da gibt's ja noch ein Funfact zu, zum alternativen Ende. Aber jetzt so wie der Film gedreht wurde, oder jetzt wie er, beziehungsweise wie er veröffentlicht wurde, ist diese Schlusspointe so, die so dastehen zu lassen, komplett unnötig, ist noch bescheuerter eigentlich als das Vor-, ja, als das Erwachen von Liv Tyler im ersten Teil. Von daher, ja, nach der sehr starken Pool-Szene geht's auch für mich dann wieder im Film steil bergab insgesamt.
Und wie weit geht's dann mit dem Ende-Ende bergab? Im Krankenhaus?
Ihr sagt ja gerade. Ist noch bescheuerter als die Liv Tyler
wieder Aufszene. Ja.
Wobei, ich da den Gedankengang hatte, vielleicht empfindet Kinsey nach dieser Tortur, nach diesem traumatischen Erlebnis, dieses Klopfen einfach nur als extrem laut, weil sie es halt kennt, damit hat alles angefangen. Vielleicht ist es einfach nur der Assistenzarzt, der klopfen möchte, ob mit den beiden alles okay ist und den irgendwie Wasser bringen wollte, oder es ist eine Krankenschwester oder so. Dass es eher so ein Wink war, ja, hier ist jetzt ein Traumata entstanden und es beginnt wahrscheinlich mit dem Klopfen. Aber ich glaube, damit will ich es mir nur schön reden. Also eigentlich fand ich es auch doof, aber.
Ja, kann man sich vielleicht doch sogar noch herleiten irgendwie, aber also wie, da war, also dafür ist der ganze Film mir einfach komplett so unsmart. Also unsmart ist ja schon noch nett gesagt. Soweit habe ich dann eigentlich jetzt gar nicht, so viel habe ich dem Film gar nicht zugerechnet, sage ich mal, zugetraut. Könnte man aber so hinnehmen, noch theoretisch, wie gesagt, ja.
Hat jemand noch was? Also bis zum Fazit.
Ja, wenn auch jemand, wie gesagt, kurz Trivia abfeuern will zum alternativen Ende, weil das war mir selbst vorher nicht bewusst, das war mir jetzt auch neu.
Miri, möchtest du das einmal erklären?
Ach so, oder? Ja genau, also es soll noch ein zweites alternatives Ende geben, in dem der Mann mit der Maske den Arzt Luke und Kinsey da im Krankenhaus nochmal angreift, aber anscheinend muss dieses Ende immer noch released werden, also auf welcher Festplatte das auch immer bei den Produktionsleuten da rumliegt. Es wurde uns noch nicht irgendwie an die Öffentlichkeit getragen oder auf YouTube veröffentlicht, aber ich bin froh, dass es nicht so gekommen ist, weil ich glaube, da hätte ich dann auch nochmal einen Punkt abgezogen oder so, also das habe ich nicht gebraucht, hätte ich nicht gebraucht.
Ja, ich glaube, so wie es klingt, ist der Mann, der das im Verborgenen hält, der MVP momentan. Das ist ganz gut, dass das nicht weit wird. Ja, aus meiner Sicht ist das schon durchaus eine unnötige Fortsetzung, weil keiner danach verlangt hat. Diese Fortsetzung hat extrem mit eklatanten Logiklöchern zu kämpfen, die mich auch wirklich trotz allem, was mir gefällt, auch sehr verzweifeln lassen. Aber ich finde den auch fast durchweg, also zumindest in vielen Passagen, sehr spannend. Mir hat das Setting gefallen dort mit der Ferienanlage. Ich finde, der ist audiovisuell einer der bestaussehendsten Horrorfilme der letzten Jahre. Also allein was Ausleuchtung und Kamera angeht, ist der wirklich mit zur Genre-Speerspitze zu zählen. Zumindest so letzten 5 Jahre, sag ich mal. Diese 80s-Vibe hat mir gefallen, diese vielen Anspielungen auf John Carpenter-Filme, der Soundtrack und auch eigentlich so der Gewaltgrad, den fand ich genau angemessen für so einen Film durchaus. Und da kann ich eben auch wie im ersten Teil durchaus auch mal auf Logik und Sinn verzichten, aber das muss man dann eben auch, wenn man den Film irgendwie genießen will, wenn man diese vielen schwachsinnigen Entscheidungen der Figuren sieht, die ja schon das Maximum an Horrorfilm-Dummheit erreichen. Und auch viele Sachen im Plot werden einfach sehr unglaubwürdig konstruiert. Wir haben es gesagt, vor allem, dass eben die maskierten Killer grundsätzlich wissen, wo ihre potenziellen Opfer sind. Das ist doch schon sehr störend. Das macht im Setting des Originals Sinn, aber hier definitiv nicht. Ich würde sagen, wer Slasher ohne große Innovationen mag, die aber audiovisuell sehr stark sind, der ist hier genau richtig. Aber als Sequel zu The Strangers taugt Pray at Night meines Erachtens relativ wenig, da die Stärken und die Konzeption des Originals hier eigentlich relativ missachtet werden. Ich bin aber tatsächlich sehr gespannt, was Jonas Roberts mit Resident Evil anstellen wird. Zumindest optisch, audiovisuell kann ich mir vorstellen, holt er da einiges raus, wie eben auch in diesem Sequel. Aber mir hat er gefallen. Ich gebe ihm 3 von 5 Sternen. Aber ich kann aber auch die Kritikpunkte nachvollziehen. Und damit es hier nicht in bei Lob und Lob am Stück bleibt, gebe ich zu Pascal erstmal ab.
Mhm. Ja, dass das als ein unnötiges Sequel ist, da gehe ich auch mit, weil eigentlich ist es ja quasi die Idee, wir wollen mehr zeigen über die Killer. Über die Killer aus Strangers, die auch da, ja, das ist halt tatsächlich, hier ist es halt keins der großen Slasher-Franchises, wo es irgendwo, meiner Meinung nach, Sinn ergibt, da jetzt mehr zu zeigen. Außer man versucht halt wirklich ähnlich, ähnlichen Weg einzuschlagen wie der Vorgänger, was halt hier nicht wirklich getan wird. Und da stimme ich dir zu. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich finde, der hat seine Schauwerte, der sieht nicht schlecht aus, der hat wenn er versucht, beziehungsweise wenn er ja auch sehr offensichtlich andere Filme zitiert, dann macht er das würdig. Also das sieht dann schon auch so aus, dass man sagen kann, okay, ist jetzt nicht einfach nur schlecht kopiert, das ist schon ein nettes Zitat. Davon ab geht mir halt hier die Spannung ab. Ich finde den Film nicht großartig spannend, was halt auch dadurch leider geschuldet ist, dass halt die doofen Entscheidungen, die die Figuren treffen, halt mich dann so ärgern, dass ich nicht mehr mitfiebern möchte und auch nicht mehr mit den Figuren großartig mitfiebern kann. So, und da ist dann halt, wenn ich dann halt auch noch nicht mehr nachvollziehen kann, was die Killer jetzt können und was nicht, weil wir haben es gesagt, die haben anscheinend irgendetwas, haben die, dass die in dieser riesigen Anlage immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind, dann ist das halt noch ein Punkt, der mich daran hindert, da irgendwie Spannung zu empfinden. Und das ist halt schade. Dagegen ist dann halt das audiovisuelle Highlight mit der Poolszene ist cool, mag ich, aber ist dann halt auch nur so ein Trostpflaster im Endeffekt. Deswegen, ich bin jetzt bei 2 von 5 Sternen halt Sicherheiten. Ja, also ein Stern davon ist halt einfach der Optik geschuldet. Ich finde, der Film sieht gut aus und hat dann auch tatsächlich seine Highlights. Der Soundtrack ist nett. Aber da ist halt darunter leider gar keine Substanz, die den Film für mich tatsächlich als Horrorfilm funktionieren lassen. So, das geht halt komplett weg. Dafür nervt mich der Film dann auch zu oft und dafür ärgere ich mich dann zu oft darüber, was die Figuren machen. Das ist schade, weil der halt, das ist ja eigentlich cool für ein Horror-Sequel. Das ist halt hier nicht so dieses, jedes Sequel wird billiger und jedes Sequel wird dann sieht schlechter aus und ist liebloser hingerotzt. Das Gefühl hatte ich hier ja gar nicht mal, aber funktioniert halt trotzdem leider nicht. Das ist schade. Ja, 2 Sterne.
Jetzt Miri.
Also für mich funktioniert es tatsächlich auch als Sequel, weil eine der Dinge, an der sich hier orientiert wurde, wie ich gelesen habe, sind wohl die Caddy Cabin Murders da von 1981. Da wurde wohl in so einer kalifornischen Resort-Stadt, da wurden mehrere getötet, also eine Familie mit Sohn, Tochter, Frau und auch irgendwie Vater. Und es wurde nie geklärt, wer das war und warum. Das heißt, es ist auch dieses so ein bisschen dieses sinnlose Morden. Das finde ich, das kommt hier noch mal ein bisschen besser rüber, auch weil wir dieses Trailer-Park-Ding haben, dann sieht der Film unheimlich gut aus. Also im Gegensatz zu The Strangers ist hier nochmal ein Megasprung, hat da nochmal stattgefunden, was so das Visuelle angeht. Audiovisuell ist es für mich so ein bisschen gleich geblieben, auch wenn ich hier die Musik mehr mag, die verwendet wurde. Einfach dieser 80s-Touch, der hat bei mir schon mal so ein paar Pluspunkte generiert. Ja, und dann fand ich auch gut, wie hier die Machtlosigkeit immer wieder dargestellt wurde und dann aber auch am Ende dieses, okay, die eine Hauptcharakterin da, diese Kinsey, die schlägt dann auch zurück und das auch ordentlich und das fand ich dann gut. Also es hat mich so ein bisschen so innerlich befriedigt. Da dachte ich mir so, okay, ja, gut, das Gewaltpensum ist jetzt auf beiden Seiten vorhanden gewesen. Das ist in Ordnung so. Dann natürlich diese Poolszene, wofür ich den Film einfach absolut liebe und wofür ich mir den wahrscheinlich auch jetzt mal fürs Regal kaufen müsste. Und einfach so beim Gucken habe ich gemerkt, der holt mich einfach viel mehr ab als der erste. Kann jetzt nicht genau sagen, warum. Vermutlich ist es wirklich so ein visuelles Ding, der bei mir, also was bei mir dann auch dafür sorgt, dass ich diese Logiklücken so ein bisschen zur Seite schiebe. Es ist halt so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig. Und dafür bekommt der Film von mir 3,5 von 5 Sternen. Also ich bin sogar noch mal einen halben Stern hochgegangen bei der zweiten Sichtung. Mir hat er bei der ersten Sichtung schon echt gut gefallen. Ja, und ja, das war's.
Okay, dann gebühren jetzt dem Hater, nee, sorry, das ist auch ein bisschen fies von mir heute, aber dann gebühren andere die letzten Worte zu diesem Film heute.
Okay, ja, alles klar, heute bin ich der Hater, merke ich mir. nein. Ja, der zweite Teil von The Strangers heißt ja in Deutsch Opfernacht. Und ich finde halt,
wow,
das muss man natürlich auch, also ich verstehe das halt eher wie so eine Hauptschulbeleidigung für den, und ich, so was die Qualität des Films angeht. Ich sag mal so, der Film, ich gebe ihm die Optik. Ja, ich finde das, und ich gebe ihm das Setting, denn er macht einfach doch mehr Spielraum auf als der erste, was halt positiv ist, so die Idee, das Ganze nicht rein auf eine Home Invasion eben wieder zu münzen und wirklich komplett more of the same zu machen, so das ist okay, das gebe ich ihm, das ist eine gute Herangehensweise. Und wie gesagt, generell so das Setting, diese nebelverhangene Park da, dieser Trailer Park oder diese Wohnsiedlung da, das ist okay, das ist cool. Und ich gebe ihm quasi die Pool-Szene, haben wir gesagt, da sind uns irgendwie alle einig, die ist halt wirklich, da hat er wirklich alles gegeben oder das ganze Team alles gegeben. Da stimmt so quasi alles. So, aber da hört's bei mir dann auch bei den positiven Aspekten des Films leider auch schon auf. Ich finde halt auch, der ist nicht spannend. Ich finde, der verspielt sich relativ schnell seine Momente durch Figurenhandlungen, durch sie auch durch diese Bewegung im Film, es wird sich einfach so wahllos durch den Film bewegt. Ich finde, der hat keinen richtig greifbaren Faden. Dann rennen sie da mal rum, dann wird hier rumgefahren, dann schon wieder Auto durch einen Trailer geballert und plötzlich sind sie dann doch irgendwie am Pool. Und ich finde den Film, gerade obwohl er dieses Setting aufmacht, ich verstehe nie, wo wir sind irgendwie. Ich hätte das alles gern greifbarer gehabt, wie man sich da durchbewegt. Das war mir alles viel zu willkürlich. Generell auch so, ja, ich bin auch ein Sucker für 80s so und ich mag das auch, und Carpenter Hommage hin oder her, auch irgendwie kann man machen, aber ich finde, der Film macht es auch sehr plakativ insgesamt. Wenn ich da irgendwie an, also sei es jetzt irgendwie ein VFW oder sei es der großartige It Follows, die haben halt irgendwie diesen 80s Carpenter-Vibe versprüht, ohne dass es aber, es wirkte organisch. Und ich finde jetzt bei Pray at Night hier, es wirkt so aufgesetzt. Also warum muss denn da auch ganze Zeit 80s laufen? Nicht, dass ich Lieder nicht mag, aber warum? Also der Film spielt nicht in den 80ern offensichtlich. Und warum muss das alles auf 80s dann getrimmt sein? Auch nicht nur für den Zuschauer, sondern auch effektiv im Film. Das finde ich irgendwie, das macht auch im Grunde keinen Sinn. Es ist eigentlich nur dafür da, um einen Appeal zu schaffen. So. Und ja, also kann man machen, gefällt mir aber irgendwie nicht. Und ja, insgesamt, wie gesagt, kann ich selten mitfiebern. Es ist alles, obwohl die Charaktere mehr Bedeutung haben sollen noch als im ersten irgendwie und doch mehr Background-Story haben, bleiben sie alle blass. Deswegen gehen mir die Kills alle auch irgendwie nicht nahe und es geht mir, ist mir alles irgendwie auch ein bisschen egal. Und abgesehen davon, wie gesagt, dass ich leider auch die Kinsey da sehr nervig finde als Figurenzeichnung. Und wie gesagt, so dümpelt sich der Film irgendwie dahin und ich finde ihn dann wirklich auch zum Großteil wirklich langweilig. Und die Aspekte, die ihr angesprochen habt, die euch gefallen, die verstehe ich und ich kenne auch andere, die das so sehen. Und ich glaube, man muss einfach ein gewisses Auge für den Film einfach dann mitbringen und ihn auch so sehen wollen. Und dann ist es auch okay. Aber bei mir funktioniert das einfach nicht. Ich fand den Film damals im Kino lang nervig und ich fand ihn jetzt sogar noch schlimmer. Von daher habe ich nochmal auch runtergewertet sogar. Also ich gebe dem 1,5 von 5 und ich finde den leider einfach nicht gut.
Danke erstmal an euch. Abschließende Frage, die bitte nur mit einem Daumen hoch, also mit einem verbalen Daumen hoch oder Daumen runter beantwortet werden soll. Noch ein Sequel, Pascal?
Nein, ein Daumen runter.
Keine Begründung. Miri?
Daumen runter.
André?
Keine Begründung ist halt doof bei sowas, also... Ja, es ist halt so.
Lass mich doch mal, Mann.
Es ist halt blöd, weil ich würde, wenn ich eine Begründung sage, dann würde ich sagen Daumen hoch. Wenn ich keine Begründung sagen darf, dann sage ich Daumen runter.
Okay, Pascal, was wolltest du sagen?
Du hast ja zwei Daumen.
Daumen runter. Also, weiß ich, die Kinder sind ja auch tot. Also, keine Ahnung, klingt, ist jetzt super dumm, aber es ist so, ist doch ja, jetzt gut, auch auserzählt, Nachahmungstäter, oder?
Oder Kinsey macht weiter.
Ja, mein Gott. Ey, ist es doch egal. Mach einen guten Home Invasion Film, nenn ihn Strangers 3, ist mir scheißegal, weißt du? So, das ist ja auch nicht, dass da jetzt irgendwie, dass das jetzt irgendwie einen krassen Kanon gibt oder eben, so, ja. Den man dann da, der man da irgendwie ans Bein pisst. So, mach einen guten Film. Von mir aus nenne ich Strangers 3, wenn dann 10 Leute mehr ins Kino rennen und man sich das dann mehr lohnt, bin ich da vollkommen okay mit. Aber ich brauche jetzt, mach bitte jetzt nicht noch ein Prequel oder so oder versuch mir die Figuren zu erzählen.
Also du siehst grundsätzlich, du siehst quasi im Endeffekt auch kein Franchise da drin sozusagen.
Also, nee, ja. Nein.
Ja. Okay, Miri, warum du Daumen runter?
Ach, na ja, also ich sehe da auch nichts, was jetzt für mich noch irgendwie ausgeformt werden müsste an Charakteren. Und dann sollen sie lieber noch einen hübschen visuellen Home Invasion Film mit einer guten Story und guten Charakteren drehen. Aber ich habe diese Franchises auch langsam echt satt. Also deshalb eher Daumen runter.
André, Begründung?
Ja, im Grunde wie was Pascal sagt, also ich brauche halt kein Franchise, weil dafür ist, also A, sind die Figuren tot, also die Killer sind quasi jetzt tot im zweiten Teil hier, und die sind auch jetzt nicht wirklich erinnerungswürdig für ein Franchise, finde ich einfach. Also es sind halt random Leute mit einer Maske, so. Ich finde halt, also wenn die jetzt noch 5 Filme davon machen, mit immer denselben 3 Killern irgendwie die Leute irgendwo stalken, nee, dafür haben sie das Potenzial halt einfach auch nicht, oder sind nicht ikonisch genug oder so. Und ja, ansonsten, was aber sagt, aber trotzdem, ja, du kannst Strangers 3 machen ein ähnliches Setting, mach halt einen besseren Film draus, einfach, und dann ist es okay, für mir aus, so, würde ich auch wieder gucken, aber jetzt da wirklich auf Teufel komm raus, biegen und brechen, jetzt versuchen da ein Franchise draus machen mit 10 Teilen, bitte nicht.
Ja, kommt aber trotzdem, das ist jetzt die Point, auf die der Podcast endet, da könnt ihr machen, was ihr wollt, es kommt ein dritter Teil.
Ich weiß.
Ja.
Ich nicht, oh mein Gott.
Ich wusste das auch nicht, okay?
Twist.
Ist das ganz frisch?
Nee, eigentlich nicht, tatsächlich nicht. Der zweite war halt tatsächlich, der war ja, okay, der lief ja im Kino, aber auch nur dezent. Der ging ja auch schon so ein bisschen Richtung DTV schon und war aber letztendlich, wie gesagt, 5 Millionen gekostet, 35 eingespielt, also versiebenfacht. Kann man schon mal machen, glaube ich. Und deshalb kommt da auf jeden Fall ein Sequel. Es ist auch schon angekündigt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es ein Kino-Sequel oder ein DTV-Sequel wird, aber ich denke mal, die werden den auch noch irgendwie wieder ins Kino kriegen. Bevor wir das Ganze abrunden, Miri, schönen Dank, dass du uns hier beehrt hast und dass du dabei warst mit deiner Expertise. Uns hat es auf jeden Fall gefallen, das spreche ich mal für uns alle drei. Und hoffen, dass du dann demnächst oder bald nochmal diese Runde beehrst. Wenn ihr mehr zu Miri lesen wollt und hören wollt, schaut auf moviebreak.de, liest ihre Kritiken, hört zu, wenn sie demnächst wieder im Podcast zu hören ist. Also vielen Dank, Miri, dass du da warst.
Gerne, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. War eine super Runde und die Zeit ging total schnell rum.
Und Kritik an uns drei, selbst wenn wir über so banale Filme reden, hat das mittlerweile exorbitante Längen hier. Das müssen wir mal wieder ausbessern. Viel zu lang.
Ja.
Schon wieder länger als beide Filme zusammenfasst.
Ja, aber das ist ja unser Trademark langsam. Also von daher, solange sich keiner beschwert, ist das ja in Ordnung. Und außerdem merkt man ja trotzdem, dass man auch über, selbst wenn mir ein Film nicht gut gefällt, kann man das nur diskutieren. Das ist doch auch was.
Das stimmt. Vielleicht kann man die Podcasts auch schon fast parallel laufen lassen zu den Filmen. Das ist Audiokommentar und Podcast in einem dann quasi.
Ja, probiert's mal aus.
Vielen Dank, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. In unserer Episode und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Devils and Demons mit Pascal, André und Chris. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.